Wir sprechen heute mit Michael, a.k.a. Grucke, geboren 1968 in Saarbrücken. Anfang der 80er hat sich Grucke als andersartig empfunden und kam dann auf der Suche nach etwas, was dieser Andersartigkeit vielleicht Ausdruck verleihen kann, mit Punk in Verbindung und später dann auch mit dem, was wir heute DIY-Kultur nennen. Also selbstorganisierte Konzerte, eigenes Fanzine, das sogenannte Network of Friends und dann ab 1986, also mit 18, die erste eigene Band, Crowd of Isolated. Die gab es bis 1992, 93 und dann nochmal von 2005 bis 2009. Es gab außerdem noch weitere Bands namens Touchdown und Jackanapes und seit einigen Jahren Trust Issues. Michael ist gelernter Gurke, ist gelernter Kaufmann im Groß- und Einzelhandel, hat aber später nochmal in Siegen ein Studium der Sozialwissenschaften hinterhergelegt. Inzwischen wohnt er wieder in Saarbrücken, arbeitet im Jugendamt als Jugendhilfeplaner, ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Ja, und ich bin nicht der allergrößte, also ich weiß gar nicht, ob es riesengroße Crowd of Isolated Fans gibt, wahrscheinlich schon, vielleicht im Saarland oder so, aber es ist eine Band, die für mich irgendwie eine total wichtig gewesen ist. Ich habe die erste LP mir irgendwann mal bei Xmas bestellt, wahrscheinlich so mit 16 oder sowas, und das war irgendwie für mich eine total besondere Platte, weil die irgendwie im Vergleich zu dem, und ich kannte so ein bisschen halt offensichtlich so DIY-Hardcore schon und so, aber irgendwie hatte irgendwie diese Crowd of Isolated LP die erste so eine besondere Bedeutung für mich. Und ich weiß, weil das fotografisch belegt ist, dass ich am 20. Januar 1990 in der Glocksee in Hannover war, wo Crowd of Isolated mit Urge und offensichtlich auch Drowning Roses, da kann ich mich nicht
dran erinnern. Drowning Roses,
Aber da konnte ich mich nicht dran erinnern, gespielt habt. Da hatte nämlich Urge, die haben so eine Live-Mini-LP aufgenommen, da ist ein Foto von mir drauf.
Genau.
Und ich weiß, dass ich da, also Urge kannte ich irgendwie auch schon, weil ich, wie gesagt, aus der Nähe von Hannover gekommen bin, aber ich bin eigentlich fast ausschließlich, und da, wenn das Januar 1990 gewesen, bin ich da 16 gewesen, also blutjung, und bin wegen Crowd of Isolated dahin gefahren. Und es war so eins der sehr frühen, kleineren DIY-Konzerte, wo ich nicht so richtig genau verstanden habe, was das ist. Aber ich hatte, wie gesagt, irgendwie so eine, war dieses, und es, ich finde, und es, ich habe jetzt Jahrzehnte gefühlt Crowd of Isolated nicht mehr gehört. Es hat, wie gesagt, immer so eine besondere Bedeutung für mich gehabt. Habe das jetzt im Vorfeld aber nochmal gemacht und auch, weil es erstaunlicherweise oder glücklicherweise auch immer mal wieder ihrem Podcast erwähnt wurde. Was mich sehr gewundert hatte, zum Beispiel auch mit Chris von den Rikers, der euch super
fand. Hat mich auch total gewundert.
Total.
Wo aber die Verbindung herkommt.
Ja, genau, aber Chris, super Typ, Crowd of Isolated, super Band, insofern, da ist eine Verbindung, so. Und das habe ich mal wieder gehört und dieses Lied, You Are My Friend, mit dem Refrain, was irgendwie absurd lang ist, ich habe es heute nochmal gehört, das hört nicht
Wahnsinn.
Auf.
Das hat vor allem ein mega langes Intro, bevor es überhaupt losgeht.
Genau, deshalb habe ich eben so provokant gesagt, eigentlich ist ja in 1,30 alles erzählt. Ich glaube, Ian MacKay hat das mal gesagt halt. Ne?
Ja, das kann sein.
Mal halt so kurz sind halt. Ne?
Ja, und ihr habt es auf jeden Fall länger gemacht.
Ich würde es auch nicht mehr ertragen. Ne? Ich würde
nicht mehr ertragen. So, und da ist halt total, und wie gesagt, das ist so ein Ding, was bei mir irgendwie echt hängen geblieben ist, dass ich euch da gesehen habe und ihr wart dann halt irgendwie alle nicht, also älter, aber natürlich auch nicht so wahnsinnig viel älter, so, ne, aber gefühlt.
Vier Jahre älter bin ich dann,
Genau, und das ist natürlich gefühlt natürlich dann ganz schön der Unterschied, wenn man so 16 ist und zum ersten Mal so ein Konzert ist. Und dann gab es natürlich dann auch diese Singalongs, im Zweifelsfall du dann noch irgendwie, und dann hast du mich nämlich, und das ist irgendwie total hingeblieben bei mir.
Stopp, rede nicht weiter, lass mich raten. Gurke hat dich so zärtlich mit der Hand über das Haupthaar gestreichelt?
So in der Art.
Gesegnet quasi.
So ein bisschen so eine Art gesegnet. Mich so an die Schulter gefasst. Wir haben zusammen You Are My Friend ins Mikro
gesungen. Wirklich?
Und das hat mich total berührt.
Wieso?
Und das ist meine
Quadrat. Weiß ich das denn nicht mehr?
Ja, ich bin entsetzt übrigens.
Bin ich entsetzt? Nee, aber an das Konzert kann ich mich total gut erinnern halt. Und es war echt ein super schöner Abend halt. Dann
kalt?
In Hannover zu spielen.
Ja.
War ein sehr kalter Abend, genau. Und wir waren dann irgendwie nachher noch im Proberaum von der Band. Boah, Boskops hießen die aus Hannover. Genau, ganz, ganz alte Punk-Band zu dem Zeitpunkt auch schon bei uns irgendwie so.
Proberäume gehabt, genau.
Genau, und der hat dann irgendwie dann gesagt, da kommt mal mit in den Proberaum. Da haben dann noch ein bisschen erzählt und auch die Leute von damals, von Militant Mothers, mit denen wir auch ein paar Mal vorher schon zusammengespielt haben, dann auch getroffen. Ja, aber den Abend erinnere ich mich total gut auch an diese Aufnahmen, was Urge da dann auch gemacht haben, also diese Live-Mini-LP.
Genau.
Aber an dich, ja, ich muss jetzt echt mal ein bisschen in mich.
Ich hatte und das ärgert mich nach wie vor, weil ich hätte gerne wieder lange Haare. Ich hatte damals so schulterlanges Haar.
Aha. Okay.
Das läuft aber nicht mehr bei mir.
Nicht mehr?
Nee. Ich bin auch mit Kuckuck ein bisschen neidisch auf dein
Etwas. Das war die Phase, als Jobs der langhaarige Skinhead war.
Kurz nach der Skinhead-Phase, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, Crowd of Isolated, für mich eine total, weil es sich anders angefühlt hat als die Sachen, auch die deutschen Sachen, die ich vorher kannte. Es war irgendwie anders als Spermats, die ich kannte oder sowas. Mhm. Die waren irgendwie noch viel weiter weg, es war irgendwie viel, viel greifbarer und ich freue mich total. Und dann habe ich irgendwann halt, als ihr diese Reunion sozusagen hatte, 2005 bis 2009 war das ja so, habe ich mich total gewundert, was soll das denn jetzt? Wo kommen die jetzt plötzlich her? Und fand das aber andererseits, why not? Und Trust Issues finde ich auch super. Touchdown habe ich
auf
mir
jeden Dank
angehört, fand ich so interessant. Und die Jack and Apes kenne ich nicht. Auf jeden Fall freue ich mich heute, dich kennenzulernen.
Ja, ich freue mich auch.
Die neue nochmal kennenzulernen quasi.
Genau. Haben wir uns damals unterhalten?
Wir haben aber doch You Are My Friend gesungen.
Are My Friend zusammen. Da gibt es bestimmt noch eine Aufnahme von.
Das weiß ich nicht.
Nee, vielen Dank. Ja. Ist schon interessant, wie du es dann auch beschreibst mit unserer Musik, halt, dass es schon ein bisschen anders war. Ja, das nehme ich natürlich auch immer noch so wahr. Halt, hab's damals irgendwie schon so wahrgenommen. Halt, es war, weil es nie irgendwie. Wir haben eine Band, die heißt Crowd of Isolated und wir versuchen irgendwie anders zu sein, halt, sondern wir waren immer schon irgendwie musikalisch relativ breit aufgestellt, sage ich jetzt mal, und hatten dann uns und das führt sich eigentlich jetzt sofort, halt, obwohl bei Trust Issues auch nur Guste und ich dabei sind, halt, wir hatten immer so den Anspruch, halt auch unterschiedliche Sachen zu machen, halt, ne, und auch uns dann zu trauen. Zum Beispiel, ich gehe jetzt einfach mal auf den Song My Friend ein, der wahrscheinlich 4,5 Minuten lang ist oder so.
Nee, der ist länger.
Ja auch irgendwann mal so entwickelt halt und Kuschel hatte diesen Gitarrenpart, also dieses Intro halt und das hat er ja auch so episch dann vorher im Proberaum gespielt und niemand von uns hat gesagt, nee, kannst nicht machen, das ist länger als 1,30, das machen wir nicht, ne? Und dann haben wir uns das auch einfach mal getraut und diesen blöden Wind, dass wir das alles heute nicht mehr machen, den blöden Wind reingehauen, die Akustikgitarre, ne, und dann einfach das einfach mal ausprobieren als Band, die eigentlich ganz jung und ganz früh am Start war, schon einfach so Experimente zu machen. So, aber wir wollten irgendwie zu uns auch ehrlich sein halt und das, was bei rauskommt, sollte auch ehrlich sein und dann haben wir das halt auch so gemacht, ohne...
Ja, komm, jetzt muss ich dich mal unterbrechen. Ich muss dich jetzt mal unterbrechen. Also, einfach jetzt mal for the record, der Song ist 5 Minuten 53 lang.
Oh Mann.
Ja, und für mich war ganz klar, ihr wolltet einfach sowohl die Hardcore-Leute als auch die Pink Floyd-Fans abholen.
Wahrscheinlich die Brockrock-Leute.
Ja, genau. Also du kannst mir jetzt erzählen, was von wegen ausprobieren. Ihr wolltet einfach alle möglichen Audiences abgreifen.
Nee, wir waren auch so begeistert, weil wir waren ja auch das erste Mal zu dem Zeitpunkt in so einem richtig guten Studio, vorher dann ja auch so kleine DIY-Proberaum-Studios mal ausprobiert. Dann waren wir in so einem geilen Studio und der hatte ja damals dann auch, Digitaltechnik war das alles noch nicht, aber der hatte unheimlich geile Effekte halt. Und da haben wir dann auch so rumprobiert.
Und diese
alle drauf und dann musste das unbedingt mit diesem blöden Wind da ausprobiert werden halt. Und Kuschel hat, glaube ich, 4 oder 5 Gitarren bei dem Song übereinander gespielt und natürlich waren wir heiß darauf, das irgendwie alles auszuprobieren halt. Und die Platte muss ja auch voll werden. Dazu gibt es auch eine Geschichte. Soll ich die erzählen?
Nee, aber nicht jetzt.
Nee, die machen wir jetzt.
Die Vorfragen, würde ich sagen.
Ja, okay.
Also die erste Vorfrage für dich ist, wir haben schon gesagt, also getauft oder wie auch immer, zumindest von deinen Eltern benannt worden, Michael. Mhm. Aber, und viele Menschen haben aber Spitznamen und deiner ist Gurke.
Ja.
Gurken sind natürlich eigentlich super, ne? Also schmecken gut.
Was Leckeres?
Bisschen.
Hä? Also Moment mal eben.
Ich bin Gurkenfan.
Nur weil er dir jetzt mit dir You Are My Friend zusammengesungen hat, musst du jetzt nicht dieses Gemüse aufwerten. Gurken. Gurken sind mit das geschmackloseste Gemüse, was es gibt. Also ja, Gurken sind, glaube ich, eher dafür bekannt, dass sie als Spielzeug missbraucht werden.
Naja, auf jeden Fall, wo kommt der Name her? Wie lebst du mit Mitte 50 damit? Mhm. Und was sind die dümmsten Sprüche, die je zu diesem Spitznamen gekommen sind?
Mhm. Okay, Nickname, Spitzname in der Punk-Szene. Diesen Namen Gurke hatte ich tatsächlich schon bevor ich mich als Punk bezeichnete oder so. Ne? Da gab es dann, ich glaube, hab das auch, glaube ich, so ein bisschen in den Vorbereitungen hier aufgeschrieben, gab es so eine Gruppe, die immer draußen rumhing, mit denen ich zusammen draußen rumhing. Wir haben irgendwie geguckt, was wir mit unserer Freizeit so anfangen können. Und bei dieser Gruppe war ein Freund von mir, ich muss jetzt gerade mal überlegen, wie der hieß, Dietmar hieß der, glaube ich, damals. Und der hatte tatsächlich das Hobby, anderen Spitznamen zu geben. Für andere Leute Spitznamen zu erfinden. Und der hatte irgendwann Gurke einfach zu mir gesagt. Und das hatte irgendwie, glaube ich, dann 3 oder 4 Tage gedauert, bis jeder diesen Spitznamen dann einfach benutzt hat.
Aber hinzu kam dann irgendwie... Gibt es irgendeine Geschichte dazu? Hast du dich gurkenförmig verhalten?
Absolut.
Hast du so ausgesehen?
Nicht.
Grünlich?
Absolut keine. Nee, gar nichts. Der okay. hat einfach gesagt, du bist jetzt Gurke. Oder du bist... im Saarland benutzt man vielleicht Gurke halt irgendwie so ein bisschen negativ angestrichen für irgendjemanden, der ständig doofe Sachen macht oder so. Ne? Mhm. Gibt es, glaube ich, schon so ein bisschen so einen Hintergrund halt. Ne? Und der hatte dann den Spitznamen Gurke dann für mich ausgesucht. Die anderen haben das direkt adaptiert, halt das direkt übernommen.
Hat dich das genervt?
Ich hatte auch kein Problem mit. Nee, ganz und gar nicht. Und kurze Zeit später ging das ja mit diesem Punk-Ding, sage ich jetzt einfach mal, mit diesem Subkultur-Ding da los halt. Und dann hat man da auch relativ schnell mitbekommen, es geht ja auch so ein bisschen darum, so, das ist natürlich alles Formulierung, die jetzt von mir sind, die gab es früher natürlich nicht, so diese bürgerliche Existenz abzulegen halt. Ne? Und dazu zählt vielleicht auch der Name, den die Eltern sich ausgedacht hatten. Und ist das doch cool oder ist doch praktisch, wenn man schon gerade ihr Spitznamen, Nickname hat. Die meisten in unserer die hatten irgendwie einen Spitznamen halt und ich habe den dann für mich selbst übernommen und die anderen hatten den sowieso genutzt.
Ja, aber jetzt zur Abgrenzung, so ein Gemüsename, also wenn du jetzt irgendwie so Kotzbrocken heißen hättest.
Also du meinst jetzt gerade irgendwie so...
Ist der Name nicht ein bisschen zu brav?
Da hießen ja einige dann... Genau. Hießen dann auch Ratte oder Wichser.
Ja, aber einer heißt Ratte, einer heißt Kotzbrocken und du heißt Gurke. Warst du da wirklich zufrieden mit Gurke?
Ja. Ich war zufrieden mit Gurke.
Doch, gut.
Absolut.
Ich habe niemals
drüber nachgedacht oder so. Ne? Also das war ja eh so ein Zufallsprodukt und es hat sich dann schön reingetan in dieses Subkultur. Wir legen unsere bürgerliche Existenz ab und ändern den Namen. Das war mir recht. Ich habe es ja dann auch quasi selbst übernommen, ne? So bei den ersten Sachen, die man dann musikalisch gemacht hat oder auch Fernsehen. Werde ich vielleicht nachher noch was dazu sagen, habe ich dann auch direkt diesen Namen dann auch gemacht.
Gurkensalat? Das Fernsehen hieß Gurkensalat oder wie?
Nee, das hieß das Fernsehboy tatsächlich, aber Playboy anders geschrieben, mit E und EU hinten, genau. Hm. Ja, und da habe ich den Namen dann auch in Schriftform dann auch direkt benutzt und jeder hat diesen Namen für mich dann auch genutzt. Also das ging aber dann halt in dieser, wenn wir gerade bei diesem Thema sind, in der kleinen Szene, in der wir uns da rumgetrieben haben, da hatte mehr oder weniger, bis auf mein Bruder hatte jeder einen Spitznamen. Einer hieß Geizig, unser Gitarrist heißt Buschel, der heißt natürlich auch Peter normalerweise. Da gab es auch eine Ratte und so weiter. Und da gab es natürlich jemanden, der Future hieß. Ne? Und jeder war froh okay. mit seinem Nickname.
Gut, und wie geht's mir heute mit dem Namen? Ja, wie geht's dir heute damit?
Heute, ja. Das hatte, ich würde einfach mal sagen, viele Jahre überhaupt keine Bedeutung mehr für mich halt. Das waren einfach so Jahre, in denen ich junger Vater war vielleicht und auch so ein bisschen Abstand auch zu der Szene hatte. Mit Musik eine Zeit lang gar nichts mehr so am Hut, auch wenig Kontakt, Austausch hatte halt. Und da war das einfach so ein bisschen weg halt, ne? Aber ich kann mich daran erinnern, dass die Leute zum Beispiel, mit denen ich zusammen arbeite, das sind teilweise Leute, mit denen arbeite ich seit 25 Jahren zusammen, die wissen auch alle, dass ich Gurke als Spitznamen habe. Und das war auch nie ein Problem. Also so, ich arbeite in einer Behörde und die wissen das alle halt, ne? Weil das ist halt einfach diese Verbindung zu dieser Musikwelt, zu diesem Punk-Ding halt, ne? Was die meisten, die sonst mit mir ja nichts zu tun haben, das auch wissen, ne? Mhm. Aber die Leute, mit denen ich zusammen Musik mache halt und mit denen ich zusammen Sachen plane, immer, also alles, was irgendwie mit Szenen oder Band zu tun hat, die benutzen das immer noch. Und ich habe da eigentlich kein Problem mit. Es gibt den einen oder anderen, der total geswitcht ist auch mittlerweile, die dann auch einfach mal Michael oder Michi sagen oder sowas, ne? Passiert auch. Die früher gut gesagt haben, die sich jetzt nicht mehr so trauen, die dann denken, ach komm, der ist so alt, die Sau, und das kann man dem nicht antun, immer noch Gurke zu sagen.
Doch, wir bleiben immer am Gurke, finde ich. Wenn du nichts dagegen hast, natürlich.
Ja, aber früher riefen die Leute halt auch bei mir zu Hause an und die Mama war dran und dann gesagt, wer ist der Gurke da? Die wusste ja gar nicht, dass es Michael heiße. Ne? Und dann hat meine Mutter auch durchs Haus gerufen, Michael, Gurke, komm mal runter, Telefon. Ne? Also das war dann so drin.
Gut. Zweite Frage, Christopher.
Gurke.
Ja.
Eine Frage zur weltpolitischen Lage, mehr oder weniger. Die ganze Welt scheint aktuell nach rechts abzudriften.
Ja.
Und inzwischen werden immer offener, unter anderem von Mitgliedern der AfD, ganz offen Pläne geschmiedet, die 1:1 aus der Prä-Dritte Reich-Ära stammen könnten.
Ja.
Frage an dich als Jugendhilfeplaner.
Mhm.
Du hast da viel mit Jugendlichen zu tun. Ja. Wie durchsetzt nimmst du dieses Gedankengut bei Jugendlichen heutzutage wahr?
Ganz unterschiedlich, wenn ich jetzt mal meinen Bereich betrachte. Mittlerweile arbeite ich als Jugendhilfeplaner, da habe ich mehr mit Grundschulen und Kindergärten zusammen. Da ist das Thema noch nicht da, aber ich habe tatsächlich 28 Jahre in der Kinder- und Jugendarbeit in Jugendzentren als Jugendpfleger, als Leiter von Jugendzentren gearbeitet. Und da war das immer ein Thema. Also ein Thema für uns, politische Bildung in den Jugendzentren, in unserer Arbeit zu machen, Präventivangebote zu machen, ganz konkret gegen Rassismus, gegen Fremdenhass Aktionen zu machen in den Jugendzentren, mit den Jugendzentren zusammen, auch aufklärungsthematische Wochen halt so zu organisieren halt. Aber ich glaube, deine Frage ist halt auch eher, wie nimmst du das wahr bei jungen Leuten?
Genau, das ist meine Frage. Ja, weniger, was ihr dazu so gemacht habt.
Ob die weit verbreitet ist.
Genau.
Das würde ich fast verneinen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in dem Umfeld, wo wir Jugendzentren betreiben. Viel im städtischen Raum, viel im Ballungsraum, würde ich sagen, vielen Gegenden, wo arme Familien, arme Jugendliche aufwachsen. Viele mit Migrationshintergrund und viele halt auch aus dem arabischen Raum, muslimisch geprägt. Und da war das Thema Rassismus natürlich immer schon ein Thema. Aber da würde ich sowas wie einen nachvollziehbaren Rechtsruck würde ich jetzt nicht so beschreiben, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ganz im Gegenteil, wo auch so oft halt auch die Initiative von den Jugendlichen selbst ausging, so in dem Bereich Antirassismus, Aufklärung, Fremdenhass, selbst was in die Hand zu nehmen und Aktionen zu starten. Seien das jetzt Themenwochen im Jugendzentrum, seien das jetzt Protestaktionen, seien das jetzt, wir schließen uns Demonstrationen an oder organisieren selbst welche. Nehme ich eigentlich eher so wahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass ich jetzt irgendwie einen Trend sehen würde, dass es abzulesen wäre, dass gerade auch bei jungen Leuten da jetzt irgendwie eine politische Verschiebung oder Rechtsorientierung wahrzunehmen, muss ich eigentlich verneinen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber kann das vielleicht sein, dass in diesen Jugendzentren vielleicht gar nicht diese Jugendlichen vorhanden sind, also dass sie da gar nicht hinkommen, dass diese Jugendzentren, mit denen du zu tun hast, vielleicht eher Anziehungspunkt ist für sagen wir mal, positiv engagierte Jugendliche?
Teils, teils. Könnte ich jetzt auch gar nicht so einfach mit Ja beantworten. Es sind viele Jugendlichen, die eine Orientierung suchen, die wirklich in prekären Verhältnissen auch aufwachsen und es einfach schätzen, dass es Jugendzentren gibt und das als positiv wahrnehmen halt. Und die Jugendlichen, sagen wir mal, die sich rechts orientieren und da gab es schon Entwicklungen, das kann ich dann vielleicht gleich nochmal erzählen, die suchen gar nicht diese Einrichtungen auf oder suchen nicht den Kontakt zu den Sozialarbeitern im Jugendzentrum, die sie eventuell noch bekehren wollen. Halt. Ich habe, als ich eingestiegen bin in die Jugendarbeit, das war Mitte, Ende der 90er Jahre, da war einiges zu spüren, gerade aus dem Bereich Hooligans, Ultras, Kameradschaften, auch hier im Saarland und Verknüpfung zu Rheinland-Pfalz. Und da gab es des Öfteren auch schon Zwischenfälle, die irgendwie so ein bisschen darauf zurückzuführen war, dass man sich dann auch politisch organisiert hat und versucht hat, halt auch diese Jugendzentren für sich einzunehmen. Mhm. Was dann natürlich oft nicht geklappt hat, weil da auch ein gewisses Stammpublikum wartet, die das nicht zugelassen haben, beziehungsweise halt auch von Leitung des Jugendzentrums, dass natürlich diese Zusammenarbeit nicht unbedingt gewollt war. Hm? War eine Entwicklung, die ich dann so bis Anfang 2000 irgendwie wahrgenommen habe, wo es dann auch viele gewalttätige Ausschreitungen dann halt auch gab. Viele Straßenkämpfe, muss man ganz einfach auch sagen, halt, ne, zwischen migrantischen Jugendlichen und Nazi-Trupps, ne, die aber auch tatsächlich auch so über die Kameradschaften und NPD auch organisiert waren. Das ist eine Entwicklung halt, die natürlich jetzt auch mittlerweile schon 20 Jahre her ist.
Naja. Mhm. Mhm. Gut.
Das war, mach du weiter.
Klar. Mhm.
So, bevor vielen Dank dafür erstmal. Bevor wir jetzt in unseren offiziellen Teil überschwenken, an dieser Stelle Hörerpost. Und zwar von Christoph aus dem Ruhrgebiet.
Okay. Mhm. Schön.
Also wir haben auch noch ein paar Fragen übrigens.
Nö, ich weiß nicht genau, wie heißt er denn?
Christoph.
Christoph.
Christoph aus dem Ruhrgebiet. Ja. Ach, dort.
Also Christoph schreibt, und ich zitiere, hallo ihr zwei, wollte euch einmal ein Kompliment zu eurem Podcast machen. Mhm. Macht super viel Spaß und man lernt einfach so viel dazu. Danke dafür. Jetzt zum eigentlichen Themafrage in der nächsten Episode. Wie findest du, und damit meint er uns drei jetzt, also wie findet okay. ihr, dass ein Rapper wie Moneyboy, der in seinen Texten den Sexismus extrem auslebt und Gewalt gegen Frauen verherrlicht, dieses Jahr beim Ruhrpott Rodeo auftritt? Ist das wirklich okay. Punk? Sind die Texte wirklich künstlerisch anzusehen? Wie sind eure Erfahrungen wie sind deine Erfahrungen in deinem eigentlichen Beruf als Sozialarbeiter mit Jugendlichen oder jungen Menschen? Glaubst du, dass junge Menschen die Texte auch als Kunst ansehen oder könnten sie sogar gefährlich sein? So oder so ähnlich könnte ich mir eine Frage vorstellen. Sorry, ich bin kein Journalist, sondern nur ein Motorradmechaniker. Ja.
Okay, auch cool.
Also im schlechtesten Fall sagt der Gast, dass er den Rapper nicht kennt und deshalb sich nicht dazu äußern kann. Mhm. So. Würde mich freuen, wenn du auf die Frage...
Tatsächlich nicht.
Okay.
Absolut nicht. Keine Ahnung. Ich habe wirklich noch nie den Namen gehört. Wie heißt er nochmal?
Moneyboy heißt
er. Moneyboy. Ja. Oh, tolles einfallen lassen. Ja, okay. Oh. Nee, kenne ich ihn nicht, aber...
Okay. Also Moneyboy ist schon
grundsätzlich so ein Thema, so könnte ich natürlich schon
was sagen. Moment, jetzt warte ganz kurz. Ja. Lass mich noch mal bitte einen Jups aussprechen.
Ja.
Also Moneyboy, für die das nicht kennen, das ist schon... ist insofern ein spezieller Fall, weil das schon so eine totale Kunstfigur ist. Der schon so ultra übertriebene, krasse Texte hat, also die wirklich auch, also ich möchte die auch nicht zitieren, aber die so extrem explizit sind, ne, und extrem sexistisch, aber so extrem over the top. Vielleicht ganz kurz, also aus meiner Sicht zu der Frage, dass Robert Rodeo interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Moneyboy fand ich in der Tat zum Hören, teilweise, weil es so absurd ist, auch mal ganz witzig. Aus meiner, also ob das ist so ein bisschen wie, als ob Pantera auf dem Rock am Ring spielen. Das juckt mich nicht. Das ist so nicht meine Welt. Ich finde es total, aber ich bin auch in der Position, wo mich natürlich diese Texte ganz anders treffen, beziehungsweise nicht treffen, weil ich eine männlich gelesene Person bin. Ich kann das für mich mit Humor abtun, aber ich finde es total legitim und finde es auch überhaupt nicht übertrieben, wenn Leute sagen, ich hatte überhaupt keinen Bock drauf. Insbesondere, wenn für die sowas wie das Ruhrpott-Rodeo irgendwie wichtig ist. So. Hat mit Punk hat das überhaupt nichts zu tun. Ich weiß, also für meinen Punk, aber das ist ja auch irgendwie eine breite Definitionssache. Aber spannender finde ich tatsächlich die Frage nach diesem, also, und es gibt ja auch ganz, also mit Deutschrap, jetzt im groben Fall wirst du dich ja schon eher auskennen, wenn es nicht Moneyboy ist, dann halt die ganzen Bushidos und Flares und was weiß ich dieser Welt, die ja nun also auch Texte haben, wo man sagt, boah, was ist denn da für ein Menschen / Frauen / überhaupt Weltbild, was da verbreitet wird. Und da die Frage zu sagen, was macht das denn mit Jugendlichen, die finde ich tatsächlich spannend, so ganz allgemein.
So, und jetzt, ich würde da jetzt auch, bevor Gurke sich dazu äußern kann und soll, würde ich dazu gerne noch was sagen. Ich finde, wir haben ja Redefreiheit und jeder soll sagen, was er will, und fucking Kunstfreiheit und alles. Ich finde, sowas soll man keine Bühne geben. Und das hat beim Ruhrpott-Rodeo auch nichts zu suchen, aus meiner Sicht. Ich finde, das ist auch nichts, worum man sich belustigen sollte, oder ich sehe da nichts als überspitzt. Boah, das ist so eine billige Provo-Tour vielleicht auch, aber ich finde, dem sollte man keinen Raum geben. Das sollen die Leute irgendwie im Hinterzimmer machen. Ich finde das nicht unterstützungswürdig und fähig. Das gilt, finde ich, das gilt aus meiner Sicht für alle Arten von Musik, also jetzt nicht nur für allen Deutsch-Hip-Hop und Rap, wenn die Texte sexistisch oder rassistisch oder misogyn oder was auch immer sind, finde ich, da endet's bei mir und da endet auch die Toleranz, ganz, ganz klar. Ich kann nicht, wenn ich das höre, ich höre das auch nicht. Also, wenn es im Radio läuft, schaltet es weg. Und ich finde es auch tatsächlich schlimm, dass sowas in den Punk-Kontext eingeladen wird. Ja. Das ist für mich auch keine Provokation. Man kann auch sagen, früher war Punk war Provokation, da endet es bei mir.
Ja. Nee, ich finde es in erster Linie auch schon mal erstaunlich, dass ihr jetzt gerade schildert, dass der beim Ruhrpott-Rodeo auftritt, was auch nicht unbedingt meine Veranstaltung ist, aber das wundert mich natürlich schon, dass das in dem Kontext auftaucht. Aber hier, ob es da wirklich um Provokation geht, fände ich relativ billig, das so zu machen halt. Na, aber eure Frage war natürlich, wie sehe ich das aus beruflichem Kontext? Natürlich halt
oder irgendwie auch als Vater natürlich so, ne?
Oder als Vater auch, ja, kann ich auch noch was zu sagen. Genau. Subkultur, Hip-Hop, hat so in meiner beruflichen Laufbahn im Jugendzentrum auch immer eine Rolle gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen halt. Und da gab es auch natürlich schon früh Sachen, die produziert haben, auch in die sexistische Richtung. Beispielsweise Kool Savas, kennt ihr wahrscheinlich auch.
Ja, ja, klar.
Genau. Oder anfangs King Kool Savas, ne? Und da war dann für uns dann auch als Sozialpädagogen im Jugendzentrum dann auch immer die Frage, können wir das gestatten, dass das da läuft halt, ne? So mit, ich möchte jetzt auch nicht die Texte zitieren, aber die waren anfangs halt auch schon sehr krass frauenverachtend und so weiter und so weiter. Also auch so von der Provokation her. Natürlich waren wir aber auch immer im Austausch mit Jugendlichen, die sich tatsächlich halt auch für diese Hip-Hop-Kultur, und die hat sich natürlich auch verändert über die letzten 25 Jahre, auch beschäftigt haben. Aber, und auch manchmal oder oft, so gehört zur Jugendphase natürlich auch dazu, irgendwo eine Möglichkeit der Provokation auch gesucht haben. Ne? Genau. Ja, ich habe es natürlich stets als meine Aufgabe auch gesehen, halt so Szenen oder Kulturen auch irgendwo einen Raum zu lassen und die auch vorzunehmen und die auch zu supporten, wobei sowas natürlich dann halt auch immer ja, thematisch aufgegriffen wurde, ja, um das mit den Jugendlichen auch anzugehen halt. Aber die Frage war ja natürlich auch, was macht das mit den Jugendlichen, die sich den Scheiß, sag ich jetzt einfach mal so ganz platt halt reingezogen haben. Die meisten, würde ich sagen, ich habe da jetzt so ein bisschen Draufsicht halt, die Jungs und Mädels waren es damals irgendwie 15, als sie sich dann Kool Savas oder ja, vielleicht später auch Bushido und so weiter. Das habe ich dann aber auch rein Interesse halber auch nicht mehr dieser nicht mehr weiterverfolgt oder auch nicht mehr unbedingt dieser eigentlichen Kultur zugeschrieben. Mit denen hat das auch nichts gemacht. Viele von denen sind jetzt so Ende 30, Anfang 40. Auch jetzt mit dem Szeneblick, viele waren auch in dieser Hip-Hop-Szene subkulturell und da bin ich ganz froh drüber, dass das bei manchen sowas hier ist, auch tatsächlich unterwegs da selbst was zu machen. Also haben auch selbst dann später Musik gemacht, Sachen produziert oder auch veranstaltet und so weiter. Und ich treffe die Leute natürlich auch ab und zu nochmal und wir reden genau über diese Themen halt. Und die formulieren das halt für uns, was eine ganz große Provokation. Aus heutiger Sichtweise finden wir das völlig daneben, heute noch solche Texte zu veröffentlichen und ja, können das für uns auch jetzt aus der jetzigen Sichtweise gar nicht mehr so richtig nachvollziehen.
Genau. Aber das heißt ja so ein bisschen, ja, dass das jetzt nicht unbedingt bei zumindest einem Großteil der Leute dazu geführt hat, dass die ein extrem sexistisches Weltbild.
Nee, absolut nicht. Also ich habe ja gesagt, ich habe das über einen langen Zeitraum mit, Gott sei Dank, gut, also, um so eine Frage zu beantworten, dann auch irgendwie beobachtet halt. Ne? Natürlich gab, und da muss man dann auch einfach erstmal so zurückschauen, gab es immer schon irgendwie Dumpfbacken, die halt auch intellektuell dem Ganzen nicht gewachsen waren, die das dann auch aufgesaugt waren. Und mit denen ging es dann irgendwo in die Hose, in die falsche Richtung. Das wäre es aber auch ohne Kool Savas. Ne? Obwohl ich muss sagen, Kool Savas ist ein guter Rapper, aber ist musikalisch. Und hat ja auch später eigentlich ganz okay Sachen gemacht halt. Ne?
Aber auch, ganz schön, auch später noch krasse Sachen mit, ja, mit auch Xavier zusammen und so, ne, wo es dann irgendwie auch so...
Ach, Hilfe!
Ja, falls du das wieder vergessen hast.
Ja, genau.
Ja, aber das
also ist für mich handwerklich gemacht, aber genau, um dann nochmal zurückzukommen, halt, was hat das mit den Leuten gemacht? Obwohl, und da komme ich dann nochmal zurück, obwohl wir damals uns natürlich dann schon drauf eingeschossen haben, genauso wie die Doofbacken, die dann irgendwie gesagt hat, können wir die Onkels im Jutz laufen lassen halt. Und dann habe ich gesagt, nee, da spiele ich jetzt einfach nicht mit, habe ich keinen Bock drauf, ne? Geht nach Hause und hört Onkels. Nee, genau.
Ja.
Aber ja, genau. Ach so, meine Kinder habt ihr angesprochen halt. Ja, die haben da keinen Bezugspunkt zu, würde ich jetzt einfach mal sagen. Die sind musikalisch auch sehr interessiert und auch unterwegs. Also mein Sohn ist 19 Jahre alt, der hört auch viel Rap, viel Trap, elektronische Sachen, viele Underground-Sachen, würde ich mal sagen, viele britische Underground-Sachen, weil ich habe keine Ahnung, ich kann euch keine Band nennen. Das habe ich einfach nicht auf dem Schirm. Ganz unbekannte Sachen halt, aber mit denen thematisiere ich das natürlich auch. Und genauso meine Tochter ist jetzt 24 schon, die auch so musikalisch dann auch immer so ein bisschen switch ist von den Punk-Sachen zu guten deutschsprachigen Sachen, aber auch thematisch diese, ich weiß gar nicht, wie soll ich die Musik jetzt nennen, diese Gülle-Rap oder sowas, eigentlich auch schon immer kategorisch ausgeschlossen.
Der Kelch ist an die Frage gegangen, sozusagen.
Einfach scheiße, muss man es einfach mal sagen, in einem Umfeld aufgewachsen sind, wo auch direkt was zu sowas gesagt wurde. Halt, ne?
Kann natürlich sein.
Wo ich mich dann auch anderthalb Stunden drauf eingeschossen habe. Ne?
Ja, okay.
Wollen die das auch vermeiden, auch bevor der nochmal anfängt. Ja.
So, dann lass uns nämlich jetzt mal zu unserer Stiegsfrage kommen. Gurke, wann kam Punk in dein Leben?
Wann kam Punk in mein Leben? Ja, das lässt sich natürlich dann immer so ganz genau auch nicht mal datieren, nee, will ich mal sagen.
Halt. Aber weißt du, wann du das erste Mal sozusagen mit Punk, ja, also wo du selber ja, was von Punk gesehen hast?
Oder gehört was hast, gehört hast. Ne? Ich habe irgendwie so eine skurrile Geschichte, ich weiß nicht, ob ich das auch schon aufgeschrieben habe. Ich habe vor drei Tagen oder vier Tagen auch nochmal auch ein Interview gegeben halt, und da ging es ja endlich um die Frage Punk-DIY-Kultur und selbstverständliche Jugendzentren. Da schreibt ehemaliger Kollege von mir, schreibt ein Buch halt und hat mich da zu dem Thema interviewt, und ich sollte noch ein paar Sachen dazu beitragen. Deshalb bin ich da jetzt irgendwie gerade total in diesem Autobiografie-Ding. Ne? Und eine skurrile Geschichte fällt mir dazu ein. Wie kam Punk, also das Wort Punk, in dein Leben? Ich war dann, ich glaube, 78 ging ich nach Saarbrücken zum Gymnasium als 10-Jähriger und war damals in so einer Privatschule, ein Jungsgymnasium, 36 Jungs in der Klasse, geburtenstarker Jahrgang halt, und war ein ganz merkwürdiger Haufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich dann nie so wohl gefühlt, viele Kinder feiner Pinkels oder sowas. Damals habe ich das schon so wahrgenommen und habe gesagt, das ist ja eigentlich hier nicht meine Welt, und irgendwie nehme ich mich selbst so ein bisschen, kam dann 11, 12 Jahren, selbst so ein bisschen anders wahr. Ne? Ich brauche so ein bisschen eine andere Orientierung halt und gucken, wo ist meine Position, und habe mich da immer schon so ein bisschen am Rande gefühlt. Halt, ne? Das ist so zu meiner Person, und wir hatten ganz abgetreten Musiklehrer, mittlerweile, wenn ich das heute betrachte, war der eigentlich ganz cool. Und er hat irgendwann gesagt, ja, Jungs, ne, wir können jetzt nicht immer so mit 36 Leuten Blockflöte zusammenspielen, was sich ganz furchtbar angehört hat, sondern bringt mal einfach eure Schallplatten von zu Hause mit, und wir hören uns mal so durch und reden mal über die Musik und was das denn so ist und so weiter. Und genau, das hat er gesagt, und in der nächsten Stunde bringt er das so mit. Ne? Und dann haben wir jetzt natürlich darüber unterhalten halt, und ich habe dann so rumgefragt, was meint ihr denn da so mit halt, und was habt ihr für Schallplatten? Habt ihr überhaupt welche? Hört ihr überhaupt Musik? Keine Ahnung, ne? Ich war ja auch in diesem Musikding noch nicht so drin. Und dann hat einer meiner besten Freunde zu mir gesagt, du hörst bestimmt Punk. Du bringst bestimmt Punk mit. Und dann habe ich ihn, glaube ich, 5 Minuten am Stück angeguckt und wusste nicht, was er meint. Ich habe das Wort das erste Mal gehört in meinem Leben halt. Und wieso Punk? Ist das eine Musik? Keine Ahnung. Und ich weiß es tatsächlich noch, ich muss da irgendwie 12 gewesen sein, dass der das erste Mal dieses Wort genannt ist und hat gesagt, du hörst bestimmt Sex Pistols. Und ich konnte es ja schlecht googeln, es gab ja kein Internet. Ich habe mich ja nicht getraut zu fragen, habe es dann aber irgendwie rausgekriegt, was Sex Pistols ist, wahrscheinlich in der Bravo oder sowas zu der Zeit. Aber das war dann weg, ne? Und die Jungs brachten alle ihre Platten mit, Pink Floyd und Led Zeppelin und Manfred Mann's Earth Band, wahrscheinlich irgend sowas, ne? Genau.
Hattest du irgendwas mitgebracht?
Ich habe was mitgebracht. Auf jeden Fall habe ich mitgebracht. Das war nämlich eine der ersten Schallplatten, die ich zu Hause hatte. Das war so eine Compilation, so ein Sampler, die es damals gab. Irgendwie so, keine Ahnung, Super 20 Hits oder Hit Explosion oder sowas.
Ja, ja.
Und die hatte ich zu Hause. Genau. Und da waren Sachen drauf, die mir gefallen haben. Aber ich konnte die auch nicht einordnen. Also da war tatsächlich so Sachen drauf. Das waren 2 Platten, genau. Das eine war eine Platte, da war so drauf Deep Purple, Uriah Heep, so Kram, ne, diese Richtung. Und das andere war dieser Sampler, da war so drauf, gute Sachen, Blondie, Dr. Feelgood, Plastic Bertrand, ganz großer, Plan Pour Moi natürlich.
Natürlich.
Kenn kein anderes. Die waren da alle wahrscheinlich irgendwie gleichzeitig veröffentlicht worden. Genau. Habe ich mitgebracht, die Platte. Genau. Dann habe ich irgendwann das Gymnasium verlassen. Das mit der Schule war für mich dann irgendwie so ein bisschen zur Seite gelegt hat, weil ich mich einfach sehr viel draußen rumgetrieben habe und ganz andere Sachen im Kopf hatte. Muss mich irgendwie orientieren, muss gucken, wo ich bin. Irgendwie so ein bisschen Selbstwahrnehmung und zeitgleich bin ich auch mit meinen Eltern dann so aus der Stadt, ich habe vorher in der Stadt gewohnt, da drüben, aufs Land gezogen. Die Eltern hatten da.
Was heißt denn Land?
Land Heusweiler, so hieß der Ort. Hm?
Okay.
Der ganz, ganz, ganz wichtig ist für die Szene.
Genau. Ja, ist, haben wir das sich auch was.
Heusweiler, genau. Mhm. Das wurde sogar genannt in dem Buch von Thomas Lauer, Die Heiligen Narren. Mhm. Kennt das? Der hatte sich früher Emi Elektrola genannt.
Beim ja, das hat mir aber auch so vom Namen was.
Genau. Ja, genau. Ja. Und der hatte dann einfach beschrieben, halt, dass die Kernzellen dieser Hardcore-Bewegung, die dann später entstehen sollte, nicht in großen Städten in Deutschland war, sondern auf den Dörfern irgendwie stattgefunden hat. In Heusweiler stattgefunden, in Homburg, in Nagold von mir aus, in Wörth anstatt in Karlsruhe. Ne? Also doch eher Leute, die hat alles Gründe, das kann man auch noch drüber reden, die eher vom Land kamen und dort irgendwie den Arsch hochgekriegt haben, weil es eh schon langweilig war. Auf jeden Fall bin ich dann nach Heusweiler gezogen, so aufs Land. War für mich dann auch so ein bisschen, keine Ahnung, sowas, Kulturschock oder so. Ich musste mich einfach nochmal so ein bisschen neu orientieren, vorher so ein bisschen im städtischen Umfeld aufgewachsen halt. Es war 1980 war das, ja. Ich bin da hingezogen, genau. Und da war ich anfangs noch in Saarbrücken auf dem Gymnasium, dann später nicht mehr. Und wie das dann halt so ist, man orientiert sich in seiner neuen Gegend und lernt dann auch Leute kennen, lernt dann auch ältere Leute kennen, also die damals so 2-3 Jahre älter waren. Und die man da, das war natürlich dann vom Begriff her noch nicht so formuliert, irgendwo in so einer Underground-Subkulturecke angesiedelt hat. Und genau, zu den Leuten hatte ich dann Kontakt. Dann gab es in Heusweiler ein Jugendzentrum, das ich dann irgendwann für mich entdeckt hatte. Und habe dann gemerkt, dass all diese Leute, die sich da draußen rumtreiben und komisch aussehen und anders aussehen, in diesem Jugendzentrum letztendlich treffen. Und da hat es einfach nicht lange gedauert, bis ich die ersten Leute kennengelernt habe, die sich selbst als Punks bezeichnen haben, die, keine Ahnung, im Saarland vielleicht die zweite Generation war, denke ich jetzt mal, die 3-4 Jahre älter als ich sind oder damals waren halt und die mir dann so ein bisschen die ersten Sachen dann musikalisch dann auch irgendwie beigebracht haben. Ne? Genau.
Lass uns vielleicht mal noch einen Schritt zurückgehen. Du bist... Genau. Aus was für einem Elternhaus kommst du? Du hast ja mindestens noch einen Bruder, ne?
Ich habe noch einen Bruder, genau. Das ist der Bassist von Crowd of Isolate, der
genau. Klaus. Mhm. Der genau. Ist älter oder jünger als du?
Der ist 2 Jahre jünger als ich.
Er ist 2 Jahre jünger?
Ja.
Wenn ihr seid als Familie rausgezogen, das heißt...
Wir sind als Familie rausgezogen, genau. Meine Eltern hatten gebaut, halt in der Stadt gewohnt, halt im Haus meiner Großeltern und ein Mietshaus, wo wir dann aber auch eine eigene Wohnung hatten. Genau, mein Vater war Beamter vom Beruf und ja, wie das in den 80er Jahren war, wie das auch im Saarland ist, der Vater hatte dann das Haus gebaut und wir sind nach Heusweiler gezogen. So, das war eine Kleinfamilie.
Also finanziell ja, keine, war alles kein abgesichert?
Kein prekäres Umfeld, nee.
Okay.
Würde ich jetzt mal sagen, genau. Und wie gesagt, Klaus, 2 Jahre jünger als ich, was damals total viel war halt, ne? Genau.
Ah.
Das waren dann so die Kleinen, die im Jugendzentrum dann aufgelaufen sind. Ich habe mich schon recht früh, das habe ich eben schon erzählt, so auch für Musik interessiert, halt habe schon bevor der Punk war, auch schon, ich weiß nicht, für damalige Verhältnisse dann auch immer versucht irgendwie was Andersartiges halt zu dem Mainstream, Begriff von heute, haben wir früher auch nicht gekannt, ja, zu finden. Irgendwie immer auf der Suche gewesen nach irgendwie nach abgefahrenen Sachen. Ja,
aber wo also, hast du denn andersartige Sachen finden können überhaupt? Also wie bist du in der Handlung?
klar, das lief natürlich dann auch über Freunde halt ab. Meistens Freunde, die älter waren, die dann, ne, ich hatte auch nicht unbedingt die Finanzkraft mehr, ständig LPs zu kaufen oder so. Dann hat man sich dann halt Kassetten aufgenommen halt. Und das, ja, das fing dann an, wie gesagt, mit Bands wie, keine Ahnung, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple halt, also sagen wir mal, also Rock. Diese Rock-Richtung, ne? Hardrock, das war Hardrock, hat man damals noch benutzt halt. Aber dann auch so Police war relativ früh da halt und deutsche Sachen, die vielleicht dann auch irgendwie so vor Punk schon da waren, aber dann auch so in die Richtung schon ging, ne? Die Straßenjungs, ne, waren relativ früh da.
Punk.
Grobschnitt, Tonsterne, Scherben, auch extra breit. Dann, und Nina Hagen, genau, Nina Hagen, da war dann schon irgendwie, ach ja, das ist irgendwie was, hat das Punk oder Hansaplast auch, ich glaube, die Sängerin von Hansaplast hatten die auch mal bei euch in der Sendung, ne?
Ja.
Genau. Neon Babies gab es dann noch, Ideal fand ich auch, eine total klasse Band, oder finde ich immer noch eine total klasse Band halt. Also das war so, was ich das so am Rande dann schon wahrgenommen hatte, bis dann irgendwann jemand dann gesagt hat, okay, da gibt's noch, ne, das sind Punk-Bands, ne, hör das mal an. Halt, ne? Und das war schon, genau.
Aber was
eine Initialzündung halt. Ne?
Aber was war denn damals dein Verständnis von Punk? Was war das für dich? Wenn dich jemand gefragt hat.
Ich hatte noch gar kein Verständnis von Punk halt. Zu dem Zeitpunkt, wo, an dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind, halt, ging es bei mir tatsächlich nur um, nicht nur, es ging darum, mich zu orientieren, zu zeigen, dass ich anders bin, anders sein möchte, mich auch äußerlich von irgendwas abgrenzen, meine eigene Welt so ein bisschen zu schaffen. So einen eigenen kleinen Mikrokosmos halt und ganz wichtig auch ein Stück weit, was aus der heutigen Sicht wahrscheinlich total schwierig zu beschreiben ist, Provokation halt auch durch das Auftreten oder auch einfach durch die Kleidung, durch das Outfit.
Aber kannst du sagen, inwieweit du anders warst? Also wenn du sagst, du hast dich anders gefühlt, kannst du...
Ich habe schon ganz früh irgendwie gemerkt, dass ich mit dem, was um mich herum war, wir schreiben das heute als Mainstream-Meinung oder Mainstream-Kleidung und auch Mainstream-Musikgeschmack, was ja damals ganz, ganz wichtig und essentiell war, da wollte ich mich durch irgendeine Andersartigkeit, und das war mir total wichtig, abgrenzen. Genau, bevor dieser Begriff Punk bei mir überhaupt tatsächlich in meinem Leben irgendwie auftrat halt, ne? Und ich habe dieses Punk gesehen oder wahrgenommen halt und habe gemerkt, ja, das ist mein Ding, glaube ich. Ja.
Aber die Abgrenzung habe ich jetzt verstanden, eher so in Richtung zu den anderen, so aus deiner Altersgruppe. Die Normalos,
oder gab es genau, zu meiner Peer Group, ne, sagt man ja heute. Zu meiner,
naja, man kann sich aber natürlich auch gut als Jugendlicher von den Eltern abgrenzen wollen, aber das war gar nicht so Thema bei dir?
Von den Eltern abgrenzen wollen.
Ja, auch gerade die vielleicht.
Das war vielleicht so ein nächster Schritt halt, ne, in dem, was ich eben gesagt habe, ich wollte, oder wir wollten, oder das haben wir ja auch ein Stück weit geschaffen, wollten nun unsere eigene Universum oder Mikrokosmos irgendwie gründen und da hatte das Elternhaus irgendwie per se gar keinen Platz mehr drin halt. Aber dass ich jetzt irgendwie meine Eltern provozieren wollte oder mich von denen abgrenzen wollte, nein, auf keinen Fall. Das war sicherlich kein Anliegen halt, ne? Klar.
Aber
schon ein Stück weit auch von der, das muss man, das jetzt noch zum Abschluss, schon ein Stück weit natürlich auch von der Erwachsenenwelt abgrenzen, muss man auch schon berücksichtigen, ne? So Anfang der 80er Jahre und dann noch viele Verbindungen in 30 Jahre vorher halt, ne? Und merkwürdige vorherrschende Meinungen halt, ne? Die dann bei gerade der älteren Generation noch da waren. Das war natürlich dann schon, was man sehr früh wahrgenommen hat und wo man ein Stück weit natürlich rebellieren wollte. Genau.
Nochmal eine Frage zu, du hast es ja auch eben gesagt, dass du diese Andersartigkeit auch gegenüber deinen Gleichaltrigen empfunden hast. Ne? Dieses, ich bin anders als die meisten anderen, bedeutet das ja. Diese Erkenntnis, dass man anders ist oder anders tickt oder anders sein will und nicht dazugehört, hat dich das einsam gemacht?
Nee. Nein. Gar nicht. Gar nicht. Ich hatte ja, da bin ich jetzt gerade so auf dem Weg dahin gewesen, halt, ich habe ja relativ schnell Gleichgesinnte gefunden, sage ich jetzt ganz einfach mal. Vielleicht in den Älteren, die für mich so ein bisschen Vorbildern waren, ne, durch ihr Auftreten, wo ich dann, okay, das sind Punks oder so, ne? Keine Ahnung. Oder halt auch einfach meine Freundesgruppe, die sich da ganz, ganz schnell da so auch über das Jugendzentrum um mich herum dann so angesiedelt hat. Und da hat man ja gemerkt, okay, wir haben alle was gemeinsam halt, ne? Und auch, ja, es ist heute mal einfach so was wie kritisches Bewusstsein halt oder auch politisches Bewusstsein halt oder Gesellschaftskritik halt oder auch schon früh das Interesse für ja politisches Engagement oder ja politische Begebenheiten, die ja einmal auf den Weg gegangen sind und gegen die man was machen wollte. Ne? Mhm. Und da waren viele also aus der Peer Group einfach, ne, Jugendliche, die genauso alt unter dem Zeitpunkt, denen war alles scheißegal halt. Ne? Die haben geguckt halt, dass der Seitenscheitel schön gekämmt ist. Ne?
Ja. Mhm. Wie wurdet ihr denn, du und die anderen Andersartigen, kannst du das noch nachvollziehen, wie ihr von den anderen so wahrgenommen wurdet?
Mhm. Klar.
Also wurdet ihr quasi so als die spannenden Exoten angesehen oder wart ihr quasi so die Assis oder die Aussätzigen mit den ja. Schmuddelkindern, mit denen man nichts genau, zu tun
haben
wollte?
Das kann man eigentlich relativ schnell beantworten. Wie gesagt, wir haben jetzt erstmal in diesem dörflichen Umfeld aufgehalten. Dort waren wir die Assis halt. Ne? Ich habe gerade eben das Buch genannt, da hat Thomas Laus heißt Die heiligen Narren halt. Ne? So haben wir es auch ein bisschen gefühlt, glaube ich. Einfach. Ne? Die heiligen Narren, wir waren die Underdogs, wir waren die Schmuddelkinder, wir waren die Assis, wir waren die, die aufs Maul gekriegt haben, wenn freitagsabends irgendwie Langeweile im Dorf waren und die, sagen wir mal, die Mainstream-Jugend, denen war es langweilig und dann hat man geguckt, wo die Assis sind und dann ging es dann auch in Provokation in die andere Richtung halt und ja, körperliche Auseinandersetzung halt. Das gab es natürlich auch sowas halt, aber nicht unbedingt in der Tagesordnung halt, aber wir waren schon irgendwie die Geächteten, ne? Weil wir, das habe ich ja jetzt auch gesagt, weil wir ja auch durch unser Auftreten irgendwie diese Andersartigkeit betont haben und auch gerne auch provoziert haben, natürlich.
Wie habt ihr denn ausgesehen eigentlich?
Wie haben wir denn eigentlich ausgesehen halt? Ja, wir haben es ja selbst im Grunde so einen Style zusammengeschustert. Halt. Wann fing das an? Ich kann vielleicht auch gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Also bei mir fing das so 1982 an. Wie sahen Punks damals aus? Halt, damals hat es gereicht, wenn man irgendwie Ohrringe getragen hat, die spiky Haare gehabt hat, die vielleicht die Haare gefärbt hat. Der eine oder andere hat ein Iro gehabt. Ne? Und das war so der typische britisch geprägte Punk-Style zu der Zeit, würde ich mal sagen. Hm? Genau, vielleicht noch ein bisschen 77-Style noch ein bisschen drin halt, ne? Und vieles natürlich dann auch dabei selbst zusammengeschustert. Ne?
Und was haben deine Eltern dazu gesagt, dass du da zu den Assis gehörtest?
Die waren da erstmal, ich muss jetzt aufpassen, dass meine Mutter den Podcast nicht hört. Nee, die hört den auf jeden Fall, die hört sich das immer an, so Sachen. die waren natürlich erstmal total geschockt, warum wir das machen. Das hat sich ja so auch das Outfit, ne? Das Outfit war eine Zeit lang total vorherrschend oder das war auch bestimmt halt irgendwie das immer in eine extremere Richtung dann zu führen halt. Zuerst waren die natürlich total geschockt und haben sich davon distanziert. Und das führt natürlich dann auch zu, ich nehme es heute jetzt nur noch als eine kurze Zeitphase irgendwie auf, das führt natürlich dann auch zur Auseinandersetzung halt. Habe ich denen war das natürlich nicht so recht. Ich kann mich erinnern, dass ich meine Mutter mal im Bus getroffen habe, also wir sind irgendwie gerade aus der Innenstadt gekommen und ich hatte um meine Springerstiefel hatte ich so Stacheldraht gewickelt.
Und natürlich.
Natürlich und um so einen schönen Mantel, ich glaube, da stand Exploited hinten drauf.
Natürlich.
Und so weiter halt. Und wir sind natürlich an der gleichen Haltestelle, wir wohnten ja im gleichen Haus, aufgestiegen halt. Und ja, wir sind aber nicht zusammen die 200 Meter zum Haus gelaufen halt. Ne? Also meine Mutter hat dann schon geguckt, dass sie nicht mit mir zusammen den Nachhauseweg eingeschlagen
hat. Was ist denn so mit allen Arten von Drogen? Hat das irgendwie eine Rolle gespielt? Alkohol oder irgendwelche anderen Geschichten?
Hat schon eine Zeit lang eine Rolle gespielt. Ich denke, das ist wie bei allen. Wir reden jetzt von mir, oder?
Wir reden von dir, nicht von deiner
Mutter. Wir reden von mir nicht. Wir reden
natürlich von deiner von Mutter. Dir. Ich mal kurz anrufen. Wie ist das?
Wie war das früher?
Nee, das ist keine allgemeine Frage in die kleine Szene.
Nee, geht um dich.
Wenn du
82... Warte mal, kaufst du jetzt gerade Zeit, was die richtige Antwort ist? Raus damit.
Aber Mama ja. Hört zu.
Ja, deshalb sage ich dir, ich glaube, Mama, redet sich jetzt um den... Raus damit. Na.
Nee, also natürlich. Ne? Wir haben schon relativ früh Alkohol getrunken und andere Sachen... Cannabis-Produkte auch ausprobiert in einem recht jungen Alter. Aber
was heißt das?
Ich muss 14, sagen, ich war nie der Drogentyp. Habe das natürlich ausprobiert. Das hat natürlich, da brauche ich euch auch nichts zu erzählen, in der Szene oder ist immer noch so, immer eine große Rolle gespielt. Bei mir eventuell Alkohol, später vielleicht eine größere Rolle nochmal, aber das war nie irgendwas, was mich so dermaßen gecatcht hat. Warum, weshalb?
Bei Jups und mir hat das nie eine Rolle gespielt. Wir sind beide ausschließliche Fanta-Trinker.
Ja, natural.
Deshalb, also kannst du da jetzt da bei uns nicht auf irgendein Verständnis irgendwie so zählen.
Mhm. Nee, genau. No. Nee, aber tatsächlich halt Drogen oder so. Natürlich wollte man am Anfang cool sein und Sachen ausprobieren und das auch in der Öffentlichkeit. Wir saßen natürlich immer in der Öffentlichkeit am Brunnen und haben dann im Saarland gibt es Bierflaschen, da ist ein Liter Bier drin halt. Ne? Gab's in den 80er Jahren. Ne? Wie hieß denn das?
Faxe.
Scheiße, ich weiß den Begriff nicht mehr, wie heißt denn das?
Literbombe,
genau, Bombe.
Literbombe,
genau. Kommt aus dem wir wohnen ja direkt an der französischen Grenze halt und die hatten dieses Packmaß quasi, ein Liter Bier. Da gibt man sich nicht mit so kleinen Flaschen zufrieden. Und wir saßen da immer in der Öffentlichkeit, haben dann auch zur Provokation dann halt auch mit 14 gesoffen halt. Ne?
Okay.
Aber bei mir hat das tatsächlich nie so die große Rolle gespielt. Ich habe halt immer gern viel unternommen und keine Ahnung, das hätte mich irgendwie ausgebremst. Also ist bis heute eigentlich so. Ich trinke auch bei Konzerten nie Alkohol oder ja. Ich bin ganz nicht. Braver. Ganz
ja, das haben wir jetzt schon verstanden. Aber dass du vom Gymnasium abgegangen bist, wie kam das denn und was haben deine Eltern denn dazu gesagt? Hast du diesen
Die Leistung war natürlich dann auch schlechter halt und so, aber wenn ich das halt jetzt von heute aus brachte, halt klar, ich habe da halt überhaupt kein Interesse an irgendwelchen anderen Sachen halt, als um mich herum halt zu orientieren halt. Ne?
War das im Nachhinein?
Die Schule war abgeschrieben, wenn die gesagt hätte, du musst nie mehr in die Schule gehen, hätte ich gesagt, ja, prima, danke. Ja,
aber war das im Nachhinein?
Ein Test, ne?
Ja. War das aus der heutigen Sicht ein Fehler?
Nö, kein Fehler. Gar nicht. Also für mein, keine Ahnung, für mein berufliches Vorankommen und so hat ja alles geklappt nachher noch und war vielleicht ein bisschen, nee, war auch gut, dass es so spät war. Ich habe ja dann später auch noch studiert und bin ja auch schon lange im Beruf. Nee, es war kein Fehler, das war gut so, dass es so war, sonst wäre ich ja auch rein, wir reden ja gerade drüber, biografisch nie dort gelandet, wo, definitiv nie dort gelandet, wo ich gelandet bin. Das war,
denn so dein erstes?
Eine gute Fügung, dass ich dann mit meinen Eltern da aufs Land gezogen bin und die Leute auch kennengelernt habe. Ne? Definitiv halt. Und
Was war denn dein erstes Konzert, was du so als Punk-Konzert im Nachhinein auch bezeichnen würdest?
Genau, das wird dann die nächste Story. Ich habe gerade eben erzählt, im Jugendzentrum und dann auch ältere Jungs und so weiter. Und da hat man dann auch langsam gemerkt, der Gurke hier, der interessiert sich ja auch für Punk-Musik und Punk-Bands. Und dann hat irgendjemand dann plötzlich gesagt, du kennst doch auch hier irgendwie die Band, das ist, glaube ich, das ist die bekannteste deutsche Punkband, die heißen Slime. Willst du da mitfahren auf ein Konzert? Mein Cousin, der hat ein Auto, der fährt am Samstag nach Saarbrücken, da ist noch ein Platz frei. Und dann bin ich mitgefahren, also mit den Älteren halt, und ich war der Einzige von den Kiddies, da war ich erst 14 und die anderen durften nicht oder wollten nicht, ja.
Du durftest von deinen Eltern aus auch tatsächlich?
Ich durfte von meinen Eltern aus. Ich habe das dann so ein bisschen abgeklärt. Ja, der Andreas, der hat einen Cousin, der ist schon, weiß nicht, 18, 20 damals halt, ne? Der hat ein Auto und wir fahren da ins Jugendzentrum nach Saarbrücken in die Försterstraße, legendärer Konzertort auch. Dort ist das
Konzert. Deine Eltern haben dich als 14-Jährigen.
Ja. Okay, dahin gelassen.
Mit 18-Jährigen, die gerade einen Führerschein hatten, wo man ja weiß, wie gefährlich das ist, zu so einem Rowdy-Konzert, so einem asozialen Konzert fahren lassen.
Die wussten ja nicht, dass es ein asozialen Konzert ist. Ich habe da irgendwas anderes erzählt, wahrscheinlich. Das ist was ganz ordentliches. Keine Ahnung. Nee, die habe ich tatsächlich gelassen.
Hm? Ah, okay, offensichtlich so. Und wie war das dann?
Ja, und dann, wie hast du es erlebt?
Ich wusste ja nicht, was ist da. Ich kannte Punkbands ein paar, ne, natürlich, was man halt so als allererstes kennt und was es damals gab, halt viele englische alte Punkbands, Sex Pistols, Buzzcocks, Clash, UK Subs war relativ früh und weiß gar nicht, Ramones natürlich, ne? No. Jam, Damned. Die kannte ich
alle. Kanntest du nicht.
Bitte?
Slime
hatte ich gerade kennengelernt, doch.
Hattest du schon.
Aber da hab ich dann irgendwie zwei Lieder gehört, ne, auf der Kassette. Ne? Okay. Und, aber das war mir noch nicht so ein Begriff, muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt. Okay, da bin ich da hingekommen halt und das war schon ein sehr gut besuchtes, großes Konzert, würde ich einfach mal sagen.
Wie viel ist denn viel?
In dem Laden?
Ja.
Ich weiß, wie viel reinpassen. Ich schätze mal 350, 400 Leute waren da.
Mhm.
Also war anständig für die damalige Zeit, für die Slime zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so groß waren. Genau. Ja, okay, auf jeden Fall war das ein Szenario, also eher das Szenario dort, das hat mich irgendwie umgehauen halt, ne? In Berlin habe das wahrgenommen und quasi auch so direkt aufgesaugt für mich. Und das war ja, so in der Wahrnehmung total, irgendwie so betrachtet, total surreal, weil es einfach diese Momentaufnahme eine völlig andere Welt war. Halt.
Beschreib mal, was du da gesehen hast und wie sich das angefühlt hat und wie die Leute da so aussehen. Was hat dich da so geflasht?
Es war halt ganz, ganz viel auf einmal. Ich habe auf einmal ganz viele Punks gesehen oder einfach Leute gesehen, die alle irgendwie anders aussahen. Und die habe ich auf einem Fleck gesehen. Und ich habe dieses ganze Szenario betrachtet. Ich habe natürlich gesehen, wie die Leute Pogo getanzt haben, wie die Leute miteinander geredet haben, wie die Leute miteinander abgehangen haben. Dieses alles zusammen. Jedes einzelne Element war ja für mich in dem Moment ganz neu. Das war so ein Gesamtpaket, das so über mich gestülpt wurde. Und ich, ja, würde es mal beschreiben, ich habe das so 2 Stunden mit offenem Mund da gestanden halt, ne, und habe gesagt, okay, das ist ein ganz krasser Film, in dem ich jetzt gerade mitspiele.
Aber wie war denn die Stimmung da so? Also das ist das, also ich kann mir vorstellen, dass es auch ganz schön aggro gewesen die war sein
total
kann.
Aggro halt, ne? Genau.
Das kann ja auch erst ja vielleicht auch eher abschreckend, oder nicht?
Genau, aber was ich auch von Anfang an wahrgenommen habe, wir waren schon ein bisschen früher da, bevor die Bands gespielt haben und jeder hat irgendwie mit jedem geredet und ich war definitiv einer der Jüngsten auf dem Konzert. Halt. Ich habe mich schon wie so ein kleines Mäuschen gefühlt. Ne? Habe dann aber gedacht, oh cool, die sind alle so cool. Und da wird jetzt auch hier irgendwie direkt geraucht. Da habe ich dann direkt einen angeschnorrt. Kannst du mir mal den Tabak geben? Das war dann der Sänger von Sly. Das wusste ich ja nicht. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, wie der, wie heißt er? Dirk aussieht. Ja, Ding, genau. Und dieses, ja, so ein bisschen auch gleich immer so dieses Community-Ding und jeder, der hier ist, der wird doch irgendwie für voll genommen und hier gibt es unter uns keine Ausgrenzung oder irgendwie, einer macht eine dicke Hose und der andere kann nach Hause gehen oder sowas. Ne? Und ja, und ich fühlte mich natürlich dann wie eine ganz kleine Nummer, die da irgendwie alles beobachtete. Und genau. Ja.
Offensichtlich
mal, da war ja so ein Moment, den ich noch im Kopf habe. Ich bin dann irgendwie zum Klo gegangen und hatte ganz voller Stolz so eine Kette mit einem Schloss, wie sieht Wishes irgendwie um den Hals und habe das Ding verloren. Und dann kam da in mir irgendwie so ein Punk hinterhergerannt, der gefühlt irgendwie 2 Meter groß war. Und ich habe gesagt, oh, jetzt haut der mir aufs Maul oder so. Keine Ahnung. Und dann so, hatte so eine Piepsstimme dann zu mir gesagt, hey, ich glaube, du hast deine Kette verloren. Die sieht ja total geil aus und so. Da habe ich gesagt, was ist das hier halt? Ne? In dieser, aber ihr habt danach gefragt, halt in dieser mit Aggressionen aufgeladen Stimmung halt auch, was Pogo-Tanzen halt auch vor der Bühne irgendwie so widergespiegelt hat. Das war schon sehr brutal zu dem Zeitpunkt halt. Ne? Aber ich habe aber mitgemacht. Also ich habe mich auch direkt da reingestürzt. Das war halt aber alles kaputt. Danach. Also, die Leute haben getreten und geschlagen. Ganz krass. Und als Vorband hat eine Band gespielt, die hießen Karlschlag. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt oder wer das ist.
Ja. Hat da nicht Beppo mitgespielt?
Da hat Beppo mitgespielt, genau. Mhm. Die habe ich das erste Mal getroffen auf dem Konzert. Das war eigentlich die Vorgängerband von Walter Elf. Ja. Mhm. Und die hatten damals noch ein Sänger, Norman hieß der war Brite, genau, und der lief echt auf die Bühne mit einem Hakenkreuz-T-Shirt. Und da habe ich dann, Halleluja, ne? Ja. 81. Der kam da halt mit diesem Sid Vicious Hakenkreuz-T-Shirt auf die Bühne. Beppo hat, wie gesagt, die komplette Mannschaft von Walter Elf. Spermbirds war das. Und
erzählt, die haben auch viel gecovert und so, ne?
Ja, genau. Und ja, die Band war ganz witzig halt, ne? Und aber das zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, da hat wahrscheinlich jeder, wo vorhin noch Great Rock'n'Rolls, wenn du geguckt oder so, da hat niemand was zu gesagt hat. Ich habe gesagt, irgendwie, das habe ich doch schon mal in der Schule gehört, irgendwie kann doch irgendwie mit einem Hakenkreuz jetzt irgendwie nicht so offen hier rumlaufen und sowas. Ne? Keine Ahnung. Ja, blieb mir so in Erinnerung. Genau. Und ich war auf jeden Fall total geflasht und habe dann auch für mich dann so im Kopf auch schon mal abgeklärt, ja, okay, das ist hier mein Ding und ich muss mir das da weiterhin angucken. Das macht was mit mir, das begeistert mich total. Und das war wie eine, keine Ahnung, Katharsis. Und ich bin dann nach Hause.
Ja, aufs Dorf zurück dann wieder.
Aufs Dorf zurück, genau. Der hat mich dann irgendwie bei mir zu Hause rausgelassen. Und zu Hause, und das, ich weiß das auch alles irgendwie noch, hat mein Bruder dann gewartet und der hatte Übernachtungsbesuch. Ein anderer Freund, der aus seinem Alter war, die waren ja dann zu dem Zeitpunkt erst 12 Jahre alt, genau. Die haben auf mich gewartet, weil die wussten, wo ich war. Genau, aber die haben dann die ganze Zeit haben die bestritten, dass ich wirklich dort war. Die haben gesagt, ich würde sie anlügen. Ich hätte mich nur versteckt die ganze Zeit. Ich war nie im Leben in Saarbrücken auf dem Slime-Konzert.
Wie weit ist das denn entfernt von Heusweiler?
20 Kilometer ungefähr.
Ach so. Okay,
Das geht ja. Geht ja alles. Das. Genau, und der Freund von meinem Bruder, der da übernachtet hat, der heißt Helge und der hat mich dann gefragt, Gurke, darf ich mal was fragen? Bleibst du jetzt endlich Punk oder was hast du vor? Wirst du Hippie oder sowas?
Und?
Dann habe ich dann gesagt, oh, ich muss mal gucken, keine Ahnung, ich weiß noch nicht genau. Wahrscheinlich Punk. Ja. Und Helge, das ist der Bassist von Steak Knife.
Ach was. Okay.
Genau.
So, jetzt nochmal die Frage. Was war damals Punk für dich?
Ab dann spätestens vielleicht.
Ja. Wenn ich damals jemand gefragt hätte, was ist Punk? Was war das für dich?
Ja. War Punk für mich, hätte ich wahrscheinlich damals gesagt, das ist meine Lebenseinstellung.
Was für eine denn?
Und was für eine? Genau. Wie speist die sich? Das hätte ich vielleicht damals dann gesagt. Da hätte ich gesagt, ja, ich will rebellieren. Ich brauche Protest. Ich interessiere mich für linke Politik. Ich übe Gesellschaftskritik. Ich finde alles scheiße, hätte ich vielleicht auch ab und zu mal gesagt, bei jedem Satz oder so. Ne? Genau, und wir machen unser eigenes Ding. Und ich hätte wahrscheinlich auch gesagt, ich lasse mir von niemandem etwas sagen. Ich mache, was ich will. Und dieser Anarcho-Gedanke, der war damals auch ganz, ganz groß bei uns. Ne?
Wie weit hast du dich denn da auch
irgendwie beschäftigt? Da sind Anarchos auf jeden Fall.
Genau, aber hast du dich da auch irgendwie mit beschäftigt, mit irgendwelchen, keine Ahnung, sind da so Kropotkin-Flyer rumgegangen?
Natürlich habe ich alles gelesen, aber nicht mit 14 halt. Das habe ich natürlich alles viel später gelesen als zum Kropotkin. Und genau, und was ich relativ früh gelesen habe, will ich jetzt nicht unbedingt da einordnen, das war, aber da war ich vielleicht 2 oder 3 Jahre älter, war ein Buch über die Rote Armee-Fraktion, über die Anfänger, wie alles anfing, hieß das Buch auch von Michael Baumann, das heißt da genau, das hat mich schon irgendwie ganz gut mitgenommen halt, ne, weil ich schon sehr viele Sympathien gehabt damals halt und wollte mich natürlich auch ein bisschen in dieses Thema reinfuchsen, sag ich jetzt einfach mal. Also da war schon sehr früh dieses Anarcho-Interesse halt, ne. Genau. Aber das ist so, wir reden da immer von so einem Zeitfenster halt, ne? Und wenn man das von heute aus betrachtet, kann das relativ kurz gewesen sein halt, ne? Also auch dieses Zeitfenster, was da immer so propagiert wurde, was aus England kam, halt, ne, Punk und die Jugend, die da irgendwie nicht mehr einen Ausweis und No Future ruft, das war auch eine relativ kurze Phase, dass wir uns sowas auf die Jacke geschrieben haben oder sowas irgendwie propagiert haben. Sowas
hausieren gegangen. Wie ging es denn dann in Heusweiler weiter? Weil du schon meinst, das Jutz Heusweiler gab es da schon?
Das gab es also schon.
Zu Slime-Konzertzeiten?
Genau, das Jutz Heusweiler gab es schon seit 1977 oder 78, glaube ich. Genau.
Und ging da schon irgendwas in der Richtung?
Da ging schon was, genau. Und das ist vielleicht auch interessant in dem ganzen Kontext jetzt. Da gab es damals so Jugendpfleger, die waren so 2 oder 3 Mal die Woche im Jugendzentrum, Sozialarbeiter. Ne? Zu denen kann ich vielleicht nachher kurz, die kommen auch noch zur Sprache nachher. Genau. Und einer der Jungs, die da gearbeitet haben, der war auch, ist ein Freund von mir, der ist jetzt, glaube ich, 67 Jahre alt und der war schon ganz früh in dieser, keine Ahnung was, Underground-Szene drin. Und der hat mir letztens Fotos zukommen lassen halt. Und da haben wir uns schon auch nochmal getroffen halt. Und der macht auch mal so ein bisschen Subkulturgeschichte im Saarland Aufarbeitung. Und da hat mir dann Fotos zukommen lassen, die damals auch noch in dem Fotolabor im Jugendzentrum entwickelt wurden. Und hat gesagt, Gurke, das sind Fotos vom allerersten Punkkonzert, das im Saarland stattgefunden hat. Und das habe ich veranstaltet. Und ich habe das nie so gewusst irgendwie. Also damals hat er das nie so formuliert. Halt. Er hat das jetzt letztes Jahr erst zu mir gesagt. Halt, ne?
Ja, was war denn das?
Und das waren Bands aus dem Saarland.
Okay.
Das waren die Benzinalco Fluor S, hieß die.
Nie gehört.
Nie gehört, nee. Es war eine der, ich werde es erstmal fast sagen, der ersten Punkbands, die es im Saarland gab.
Also dann
in den 70er noch. 79, 78, 79, also die Aufnahme oder die Platte wurde letztens nochmal veröffentlicht von Frank Herges. Kennt ihr Frank Herges?
Nee, gar nichts. Moment, aber die Band hieß Sinalco, also ich kenne das nur als Getränk.
Ja, Sinalco Fluor S hieß die Band, genau. Sinalco Fluor S, ich glaube, es gab mal eine Zahnpasta, die so hieß. Fluor S. Fluor S. Genau. Und dann gab es noch eine andere Band, die hieß Wohnplug D. Und er sagte zu mir, das wäre das erste DIY-mäßig organisierte Parkkonzert im Saarland gewesen. So. das war die Vorgeschichte zu diesem Jugendzentrum und war jetzt alles reiner Zufall, dass ich da gelandet bin. Aber zu uns als Clique, wir haben dann irgendwie relativ früh erkannt, dass es eine große Szene halt auch hinter dieser Punkbewegung gibt und die auch relativ aktiv ist. Und haben dann versucht, irgendwie die Fühler auszustrecken, um dazu erfüllen, was es so alles gibt. Also Fanzines, irgendwann entdeckt, diese ganzen Tape-Geschichten, also diese ganzen Kassettentäter-Szenen, sage ich jetzt einfach mal, die für uns zu entdecken und dann auch wahrgenommen halt, dass diese Szene eigentlich von einer ganz großen Aktivität lebt. Und für uns war da auch relativ schnell dann, glaube ich, klar, dass wir da auch mitmischen wollen. Dass wir auch irgendwie alle irgendwie einen Beitrag dazu beitragen wollen und nicht einfach nur am Brunnen, am Markt sitzen und literweise Bier trinken.
Das heißt, es war ein städtisches Jugendzentrum.
Das war ein selbstverwaltetes Jugendzentrum.
In Selbstverwaltung.
Schon, aber supported von Jugendpflegern, die da dreimal die Woche da waren. Aber okay, die haben uns dann auch schon relativ früh Sachen selber regeln lassen
dort. Ja, was denn zum Beispiel?
Genau. Also gucken, was da jetzt so, was war so zuerst, muss ich mir gerade überlegen halt. Ne? Da kam auch vieles so ein bisschen parallel halt. Mhm. Ne? Es war erstmal ein Treffpunkt, um sich auszutauschen halt, wer macht gerade sowas halt. Ne? Ich habe dann mit einem Freund zusammen, mit Thomas, relativ früh wir wollen unbedingt was schreiben halt. Ne? Wir möchten, weil wir da auch mit Leuten dann schon im Austausch waren, gesehen haben, dass es sowas gibt. Wir wollen so ein Fernsehen halt rausbringen halt. Das war dieses Playboy. Mhm. Und wir haben dann angefangen, Bands anzuschreiben, Bands zu interviewen, Konzertberichte da reinzupacken von Konzerten, wo die wir dann auch irgendwie schon mal versucht hatten zu dem Zeitpunkt. Es war eigentlich gar nicht so viel halt, einfach so ein bisschen von uns zu schreiben, von unserer Szene, was da gerade so passiert halt. War gar nicht so besonders viel halt, aber das Ganze dann auch nochmal ein bisschen supported durch das Jugendzentrum halt. Ne? Weiter, wie gesagt, auch jemand war, der konnte da was mit anfangen. Der hat dann gesehen, ey, cool, ihr macht ein Fernsehen, das ist ja Wahnsinn. Ich gebe euch mal die Kopierkarte vom Jugendamt, da schleicht euch einfach rein und da könnt ihr das Heft freitags mittags kopieren, das merkt keine Sau halt und da braucht ihr kein Geld auszugeben. Ne? Und so haben wir das natürlich dann ausgenutzt halt, dann immer dann illegal kopiert und die Hefte zusammengezimmert halt und die...
Was für Bands hattet ihr denn da drin gehabt, wenn du sagst, auch Bandinterviews und so?
Ja, weißt du das so? Wo haben wir uns mit gerade überlegen, wen wir da so interviewt hatten? Auch ein paar Bands aus dem Saarland. Erinnere ich mich ja so Vorgängerbands von den ganzen Bands aus Homburg, also heute gelandet bei Steak Knife, sag ich jetzt mal. Ne? Mhm. Zu dem Zeitpunkt, wen hatten wir da interviewt? Fällt mir jetzt gar nicht mehr ein. Sagt euch die Band Rudolfs Rache was?
Ja, natürlich.
Klar. Natürlich, genau. Jens Brodic, der heute auch noch Trümmer Productions macht, genau. Die hat man interviewt, beispielsweise.
Also per Brief einfach. Ihr habt da irgendwie einen
Brief
genau, mit drei lief, Fragen
das,
und
genau, zwei das lief dann einfach so ab.
Sieben Antworten zurück.
Manchmal hat man dann auch was über das Telefon gemacht, kam aber später, aber früher hat der Telefonieren noch ganz viel Geld gekostet. Ja. Meine Mutter immer nebendran gesessen. Ja. Du bezahlst das selber.
Nee,
da
höre
ich auf. Auflegen, genau. Zack. nee, das lief dann über Brief. Ne? Hast einen Fragenkatalog hingeschickt, hat dann in Umschlag gemacht, am besten noch Briefmarken dazu, die man vorher mit dem Prittstift behandelt hatte. Ne?
Natürlich.
Um das abzuwischen. Ihr kennt das alles. Ne? Ja. Das war ja diese Welt, ne, von der niemand was mitbekommen hat, dass die existiert halt. Und dann hat man die recht oder schlecht dann diese Interviews zusammengeschustert. Ne? Mit diesem Heft, damals Playboy, ich glaube, wir haben es auf drei Ausgaben geschafft tatsächlich halt, aber über diese nur drei Ausgaben halt so viele Kontakte aufgebaut halt in ganz Deutschland, also teilweise Leute, die ich heute noch kenne, ne? Und aber auch bis nach Frankreich, in Österreich und Belgien auch viel so. Ne? Dann auch schon ein bisschen so international. Kann sein, dass ich jetzt alles so ein bisschen zeitlich
naja, klar.
verschiebt das Ganze halt. Aber dann hat man dann auf jeden Fall schon gemerkt, dass diese Szene mehr ist als nur blöd aussehen oder so. Keine Ahnung. Ja, und muss ich jetzt gerade mal nochmal auf das Jugendzentrum. Wie haben wir das noch?
Nee, Moment, benutzt? Jetzt nicht ja, nochmal zum okay. Jugendzentrum. Ich ja. habe nochmal eine andere Frage. Und ja, zwar, erzähl uns nochmal was von dieser Kassettenszene, die du eben ja. schon kurz angesprochen hast.
Genau, ja.
Was war das?
Genau.
Für diejenigen, die es nicht kennen, diejenigen, die gar nicht mehr wissen, was überhaupt Kassetten sind.
Kassettenszenen halt, ne? Genau. Es war einfach so, ja, ganz vorne natürlich dieser DIY-Gedanke. Ich mische mitten jetzt in der Szene und ich habe die Möglichkeit, über das Zusammenstellen eines Tapes ganz einfach einen Tonträger zu erzeugen. War ja ganz einfach halt, ne? Nur digitales Zeitalter. Dann dem Umstand geschuldet, dass damals auch Vinyl natürlich auch Geld gekostet hat. Viele wollten auch gar kein Geld ausgeben, hatten kein Geld dafür. Und dann hat die Szene sich natürlich gerne unterstützt. In erstens, wir nehmen Tapes auf von den Sachen, die ich auf Vinyl habe und tauscht die mit anderen. Aber auch wir stellen Tape-Sampler einfach zusammen und tauscht das dann auch oder vertreibt das sogar über einen Mailorder. Mhm. Und baue darüber Kontakt auf. Lief eigentlich analog diesen Fanzine-Gedanke halt einfach, indem man 15 Bands angeschrieben hat. Das lief immer genau gleich ab. Habt ihr eventuell Bock? Ich finde eure Band saugeil. Habt in dem Fanzine was gelesen? Ihr seid so cool. Ich habe euch gesehen. Habt ihr noch einen Song übrig für uns? Wir machen einen Tape-Sampler. Am besten noch irgendwie, der ist Benefits für irgendwas. Oder auch nicht. Die und die Bands machen schon mit. Habt ihr Bock, einen Titel rüber zu schicken? Die Bands haben meistens was geschickt und ganz schlimm dann irgendwie.
Das heißt, du hast aktiv auch irgendwie Tape-Sampler ausgebracht?
Ich habe keine Tape-Sampler gemacht.
Achso, okay.
Ich sag jetzt
mal, okay, das war das, ja, ja.
Fancy-Ding gemacht halt, aber Freunde aus meinem Umfeld, also auch aus dem Jugendzentrum, genau, da wollte ich nochmal hin. Da war Helge, der das gemacht hat und genau den Namen habe ich eben schon mal gesagt, da waren auch ein paar andere Jungs, die das gemacht haben, die so Tape-Sampler zusammengestellt haben und die dann aber auch richtig vertrieben haben. Ne? Also die dann auch schon eine gewisse Auflage, aber, ne, hier im Doppeltape-Deck oder am besten noch zwei Einzeltape-Decks mit so einem Kabel verbunden und tagelang in Echtzeit die Scheiße da überspielt halt, ne? Um Kassette und ja, die Cover natürlich auch selber mit einem Prittstift zusammengeklebt, aber die Dinger auch verkauft, ne? Auch auf Konzerten verkauft, getauscht, verschickt und war eine Möglichkeit dann damals auch und das vor allem halt einen Einblick in die, ja, die Szene zu bekommen, also was gibt's an Bands in dem Punk oder auch später dann in dem Hardcore-Bereich, genau. Und ja, und dann halt auch darüber irgendwie Kontakte zu knüpfen.
Ja. Aber auch eher eine Jungs-Szene, weil du gerade eben gesagt hast, das waren, also die anderen Jungs haben das gemacht. Mhm. Also war das schon auch wie viel?
Wie viel später auch? Ich überlege jetzt gerade, wie bei uns, bei uns in dieser kleinen Szene, von der wo wir gerade sind, da waren auch schon ein paar Mädels unterwegs. Ich versuche jetzt nur gerade irgendwie nachzuvollziehen, ob die auch eventuell so aktiv waren. Nein, eher nicht. Mhm. Also zumindest mal bei uns. An anderen Orten war es auf jeden Fall anders. Bei uns gab es weniger aktive Mädchen. The Bluetooth device is ready to pair. Was?
Okay. Okay. Hm? Du hast irgendwann ja auch, also spätestens, ich glaube, nicht ganz korrekt war am Anfang, ich glaube, Crowd of Ice, es war nicht deine erste Band.
Genau, war nicht die erste Band. Das war auch noch so ein Punkt halt im Jugendzentrum. Da, wir hatten doch irgendwie, wir
haben
da
wahrscheinlich auch, ne?
So viel aufgesaugt an Musik, wir müssen irgendwie in einer Band spielen, halt, ne? Aber es war irgendwie niemand musikalisch da unterwegs, der vorher schon Musikunterricht bis auf wenige Ausnahmen gehabt hätte oder so, dass ich gesagt okay, ich kann super gut Gitarre spielen, natürlich spiele ich in der Band. Bei uns ging es vorrangig darum, auch irgendwie Teil der Szene zu sein und deshalb in der Band zu spielen. Halt, ne? Und da haben wir natürlich dann irgendwann zu einer Person, die auch da gearbeitet hat, der auch Gitarre gespielt hat, dann gesagt, okay, du kannst ja hier so einen Workshop anbieten halt und ein bisschen mal was zeigen halt, aber und so ging das dann irgendwie los. Ich habe dann auch zuerst Gitarre in der Band gespielt und damals dann die erste Gitarre von meinem Opa bekommen, weiß ich noch genau. Da war ich total froh, dass ich endlich mal was Vernünftiges mache, nämlich ein Instrument lernen. es war eine Akustik-Gitarre. Genau, die habe ich ja heute noch. Genau. Steht die hier? Nee. Steht woanders. Genau. Und da ging das los. Wir hatten da die Möglichkeit, die haben uns direkt auch einen Raum einrichten lassen und dann haben von 0 auf 100 innerhalb von ein paar Wochen haben mindestens 10 Leute in der Band gespielt plötzlich, die vorher noch nie ein Instrument hatten.
Inklusive Auftritte oder Aufnahmen?
Ja, und da gab es dann ein paar Bands, die dann anfingen. Ganz alles Namen, die euch wahrscheinlich jetzt nichts sagen halten. Da gab es dann auch schon so ein paar Auftritte, so ein paar kleine Konzerte, sage ich jetzt einfach mal.
Da hast du noch Gitarre gespielt?
Da habe ich dann noch Gitarre gespielt. Da war eine Band, die hieß Das Syndikat. Da habe ich dann Gitarre gespielt.
Genau, Gibt es da Aufnahmen von?
Gibt es auch noch Aufnahmen, aber nur auf Tapes natürlich.
Was war das so musikalisch?
Das war irgendwie so ein bisschen deutschsprachiger Politpunk. Mhm. Aber wenn ich so überlege, musikalisch irgendwie auch schon ganz interessant. Hat man auch versucht, irgendwie was anderes da so ein bisschen reinzubasteln. Das fand ich damals schon interessant. Aber wie gesagt, deutschsprachig noch so ein bisschen Polittexte. War ein anderer Sänger, ich habe da Gitarre gespielt. Und ja, mein Bruder fing da auch irgendwann an, in der Band zu spielen. Wie gesagt, die waren alle so 2 Jahre jünger. Genau, mit Helge, der bei Stegner jetzt ist, zusammen. Der was aufmacht, genau. Und auch schon mit Gustl, der jetzt auch schon bei Crawl of Iceland gespielt hat. Und jetzt auch bei Trust immer noch. Wir kennen uns schon seit 40 Jahren. auch musikalisch. Und genau.
Okay. Dann, lass uns mal zu diesem Hardcore-Ding kommen, ne? Also, genau. Wie gesagt, als Brother Isaac, also für mich in der Wahrnehmung eine Hardcore-Band sozusagen gewesen. Genau. Ne? Wir sind jetzt gerade viel noch beim Punk gewesen. Wie kam denn dieses Hardcore-Ding, wenn man das überhaupt abgrenzen will, kann man natürlich auch so, ne? Wie kam mehr da rein? Also, und worüber? Also, Saarland gab es einiges, du hast Homburg schon angesprochen und so, ja. Ne?
Also, IZ Homburg war natürlich absolut die Keimzelle, will ich jetzt einfach mal sagen. Halt, ne? Das war ein Treffpunkt, halt, in dem relativ früh schon ganz frühe Hardcore-Bands aufgetreten sind, die später vielleicht relativ bekannt waren. Halt. Also auch so die ersten, die nach Deutschland oder Europa kamen und dort aufgetreten sind. Also die ganzen Italiener, Negationen, Cheetahcrone, Motherfuckers, die
Hast du auch alle gesehen, Homburg, damals wahrscheinlich.
Alle gesehen, ja. Alle gesehen, genau. Die sind alle dort aufgetreten.
Die waren ja maßgeblich, für die sich ja auskennen, sie haben ja nochmal wirklich auch ein ganz, also gerade aus Italien kam ja nochmal dieser Hardcore halt wirklich so, ne, der US-inspirierte Hardcore. Mhm. War das, und der hat ja viel ausgemacht, hat aber sowas ganz Neues auch gestartet dann sozusagen aber kam das auch bei allen von euch eigentlich gut an? Oder so, kann ich mir vorstellen, dass da auch so viele Punks auch sagen, was soll der Quatsch, die haben überhaupt gar keine Lederjacken an, also diese internen Kriege.
Ja. Also bei uns kam das relativ schnell und sehr, sehr früh an, muss ich einfach mal sagen, weil da gab es jetzt noch ein paar Einschnitte, das natürlich haben da viele mittlerweile drüber geschrieben und dass das alles auch geschichtlich nochmal aufgearbeitet halt nach diesem großen Punk-Treff 83, 84 halt, wo in Hannover da alles kurz und klein geschlagen wurde halt und dann hat man gesagt, was ist das für eine Szene, die eigentlich nur noch destruktiv unterwegs ist, nur noch aus Alkoholikern besteht oder so. Und dieser aktive Teil der Szene hat sich im Grunde davon distanziert und abgespalten halt. Und zeitgleich kam halt dieses, sag ich mal, dieses Ami-Ding gerade rüber halt, ne, durch ein paar handelnde Personen dann halt auch vorangeschoben und propagiert. Und dem hat man sich dann angenommen und hat gesagt, irgendwie die konsequente Entwicklung, um es jetzt mal irgendwie so abzukürzen, halt aus diesem aktiven Teil der Punk-Bewegung ist jetzt Hardcore. Und wir fanden das von Anfang an geil, weil wir eh schon so zu diesem aktiven Teil gehörten und waren auch outfitmäßig da. Direkt hatten wir uns auch dem Ganzen angeglichen halt. Und wie gesagt, relativ früh schon im IZ Homburg dann
Ja, wie seid denn überhaupt auf das IOZ Homburg, aber wie seid denn überhaupt auf das IOZ Homburg gekommen? Also wie habt ihr davon überhaupt erfahren? Wie weit ist das von euch entfernt?
Von Heusweiler waren das 25 Kilometer entfernt halt. Ach so. Wir hatten die handelnde Person, die IOZ Homburg organisiert hat, oder die dort diese Bands angeschleppt haben, das war natürlich Moses Arndt. Definitiv, der war der Macher dort halt, aber auch andere Leute aus dem Umfeld Steak and Knife heute. Hm? Genau. Mhm. Die da auch die Kontakte hatten, halt in relativ schnell dieser Szene halt auch irgendwie einen Boden gegeben haben. Und wir waren davor vorher schon vernetzt halt durch dieses Punk-Ding halt. Ne? Es gab auch in Saarbrücken halt auch Punk-Treffs und sowas, wo man sich einmal im Monat getroffen hat. Da haben wir die sind alle so ein bisschen älter als wir, vielleicht so 2-3 Jahre, haben wir die Leute natürlich auch schon gekannt. Gab noch einen anderen Club im Saarland, der hieß Die Tote Hose. Den gab es schon seit Ende der 70er Jahre. Das sind so die ersten.
Da hast du auch was von erzählt.
Hat auch von erzählt, genau. Da haben die auch gespielt und von den Fußballspielen mit den Toten Hosen, die dort gespielt haben. Das, wie gesagt, das war eine Werkstatt vor einer Tankstelle, da haben die Toten Hosen drin gespielt. Da hat Beppo erzählt, dass die das Fußball gespielt haben auf der Wiese vorne dran. Genau. Mhm. Ja. Und da haben wir die Leute aus Homburg zu der Zeit schon gekannt, weil die auch irgendwie aktiv waren, weil die auch Konzerte veranstaltet haben. Wir haben in Heusweiler dann, das habe ich ganz übersprungen, haben dann auch damals angefangen, Konzerte zu organisieren, auch unter anderem mit Rudolfs Rache, ich habe sie eben genannt. Genau, da haben wir die Leute natürlich gekannt halt. Und dieses neue Ding war dann irgendwann da und die Homburger haben das halt wirklich vorangetrieben, haben die Bands da angeschleppt. Das war natürlich eine Wahnsinnszeit für uns. Und ja, auch die, sag mal, die ersten amerikanisch geprägten Hardcore-Bands aus Deutschland halt, die auch ständig aufgetreten sind. Also natürlich.
Kannst du dich noch daran erinnern, welche Bands waren das denn da am Anfang?
Ja, wie gesagt.
Die ersten Bands, die du da, die US-Bands, die du gesehen hast, die ersten Hardcore-Bands.
Die allererste US-Band, die ich überhaupt in meinem Leben gesehen habe, ist Toxic Reasons. Da war ich allerdings dann schon 18 Jahre alt, genau, das war in Wertheim. Und da hatte ich gerade einen Führerschein, habe mir das Auto von meinem Vater ausgeliehen und bin ich da hingefahren. Das sind wir zu sechst im PKW da hingefahren, nur um Toxic Reasons zu sehen, genau.
Zu Recht auch.
Bitte?
Zu Recht, Spitzenband.
Zu Recht, Spitzenband. Das war die, ich muss gerade überlegen, sind das Kanadier sogar?
Glaube nicht.
Ich weiß, auf jeden Fall. Die sind halb kanadisch und halb US, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da in Kanada ist da drin.
Ja, genau. Und das war eigentlich die erste amerikanische Band, die ich mich erinnern kann halt. Und dann war halt IOZ, zuerst die Italiener irgendwie am Start. Dann
wer?
Das war Negation, ja, und She the Crow Motherfuckers und Stinky Rats, Upset Noise gab es dann noch, muss ich mal gerade überlegen, wen gab es dann noch? Stinky Rats, Upset Noise, CCM, Negation, ich glaube, das waren die Italiener, die.
War Ratchet nicht auch da?
Ratchet habe ich nie gesehen. Ich glaube auch nicht, dass die da gespielt haben. Nee, kann ich jetzt nicht erinnern. Genau. Aber dann auch Government Issue haben dann gespielt und MDC.
Natürlich.
Das waren so die ersten, die dann auch in Homburg aufgeschlagen sind halt.
Und diese Deutschen.
Und die Deutschen waren
wahrscheinlich Spermbirds,
das Challenger waren natürlich Crew. Dann Spermbirds halt ständig und Challenger Crew natürlich auch. Waren ja auch Homburg und Ski Six natürlich auch.
Natürlich.
Und wer war denn noch? HOA, was Taste of Fire, toller, genau, von Jaco die Band.
Genau.
Und ganz, ganz große Band, auch völlig underrated, ist Budo Hospital.
Mhm. Ja, die hatten aber auch schon ein paar Mal hier.
Ganz klasse Band. Genau. Das waren so die ersten Erfahrungen, sage ich jetzt mal halt. Von Bands, die wir dann gesehen haben. Und ja.
Das klingt jetzt so ein bisschen
Scream,
so, wir kommen jetzt langsam.
Scream auch, genau.
Wir kommen jetzt ja langsam dahin zur quasi Gründung von Crowd of Isolated. Das sollte schon, also 86 war das ja dann, ne?
Genau.
Das sollte schon auch einfach so in die Richtung wahrscheinlich gehen.
Genau, da waren halt irgendwie die Band von meinem Bruder und meine Band und wir haben da zusammen einen Proberaum, da haben die gesagt, ja, wir wollten das und das so machen halt und willst du dann nicht mal irgendwie singen? Unser Sänger kommt nie zur Probe. Und ich hatte das da gar nicht so im Schirm. Da habe ich dann ein paar Mal bei denen gesungen halt und haben die gesagt, das finden wir schön. Das finden wir schön. Sollen wir das nicht zusammen machen? Und genau, und da haben wir dann die Band gegründet einfach. Genau. Und,
Also ihr wart ja alle schon so ein bisschen vernetzt und so, ne?
Ja.
Mhm. Das Syndikat kenne ich nicht, aber klingt jetzt schon ein bisschen so anders. Ne?
Genau.
Ihr wart gefühlt, also wie gesagt, für mich, ich war im Niedersachsen auf dem Dorf, aber wir hatten ein, zwei Jahre später eben über X-Mist natürlich.
Ja.
Ich habe das Gefühl, ihr wart schon auch dann in der Zeit eine der wenigen, aber auch dadurch relativ vielen bekannten deutschen Hardcore-Bands.
Ja.
Ging das so schnell? Oder?
Das ging so schnell, das ging echt total schnell. Also, weil wir waren tatsächlich oft im AEZ Homburg und AEZ Homburg zu dem Zeitpunkt war, kann man sich tatsächlich so vorstellen, halt, dass gefühlt jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende irgendwie ein großer Gig stattgefunden hat und auch entsprechende Leute immer vor Ort waren. Also Dolph Hermannstetter war eigentlich immer da und Moses Arndt natürlich und Tommaso, die dann später das Trust Fancy gegründet haben, oder war auch 86, glaube ich, die erste Ausgabe. Und Armin Hofmann, definitiv auch. Und wir kannten uns oder haben uns dann auf den Konzerten eigentlich kennengelernt und muss dann gerade mal überlegen, genau, und hatten natürlich dann auch die Kontakte so in die Szene rein. Also wir haben dann relativ schnell muss man gerade überlegen. Ja, das war ja alles so Zufall, genau. Wir hatten so ein bisschen angefangen mit der Band und unser erstes Konzert war eigentlich reiner Zufall. Da gab es ein riesen Punk-Festival in Ludwigshafen, das über zwei Tage ging und unser Schlagzeuger war vor Ort und hat durch Zufall den Veranstalter oder die Veranstaltergruppe kennengelernt und hat denen erzählt, ey, wir haben auch eine Band. Und dann hat er gesagt, er wollte nicht morgen Mittag spielen oder morgen Abend spielen. Mhm. Und dann sind wir schnell nach Ludwigshafen, also er war alleine dort und wir sind dann schnell nach Ludwigshafen gefahren, haben uns dann von anderen Band Instrumente ausgeliehen und haben dann dort, ich glaube vorerst Burnbirds, in so einer riesen Halle gespielt. Waren ganz viel, es war so ein Punk-Treff oder Punk-Festival, haben da gespielt, hatten nur 8 Songs und die Leute fanden das total gut. Und es hat Spaß gemacht, da haben wir diese 8 Songs halt zweimal hintereinander gespielt. Und es war, ja, wenn man das jetzt ein bisschen erzählt, man nahm Kontakt, haben dann auch direkt Leute, die gesagt haben, oh, das ist total witzig und cool, was ihr da macht halt. Und wollte nicht nächste Woche, wir haben gerade ein Haus besetzt in Hanau, wollte dann nicht nächste Woche spielen. Ja, klar, kommen wir auch. Und dann haben wir die Woche drauf in Hanau gespielt und dort hat uns jemand angesprochen, wollt ihr vielleicht nicht nächste Woche in Offenbach spielen, bei Frankfurt, da suchen noch eine Vorband, könnt ihr auch noch spielen. Und so ging das tatsächlich dann los. Also da, ab dem Zeitpunkt haben wir dann ständig gespielt halt und das war wie so ein Sog halt, ne? Du warst da drin halt und dann hat sich plötzlich ständig was ergeben halt. Und
das heißt, relativ zu der Zeit hattet ihr aber auch alle so gleich, alle hatten da Bock drauf, alle waren schon halt, sowieso auch in diesen Szene-Geschichten, ja. Network of Friends mäßig unterwegs, ne?
Wir hatten
das heißt, man kann ja auch diskutieren, dass Leute sagen, boah, nee, ja, kein Bock, nächste Woche will ich aber eigentlich lieber in eine Disco gehen schon, oder
das Kino oder schon, was nicht. Zu dem Zeitpunkt, ich war gerade 18 geworden oder ein bisschen, ja, oder war 18 halt und mein Bruder war erst 16 und die anderen auch. Halt, also die waren minderjährig. Halt, ich muss immer auf die aufpassen halt, ne, und dann unterwegs waren. Und da war natürlich schon ab und an mal, ich habe jetzt eine neue Freundin und Jürgen hat mal im Fußballverein gespielt, ich muss in der A-Jugend spielen am
Wochenende. Genau.
Du musst ja entscheiden, Fußballer oder Hardcore, Alter. Hier, was ist denn jetzt so los, ne? Genau. Und nee, das war dann schon Hardcore halt, ne? Und das war, hat uns ja auch irgendwie Spaß gemacht, Scholz. Nee, wir standen da alle hinten dran halt, ohne irgendwie vorher einen Plan, wollen unbedingt so und so, sondern das hat sich einfach so ergeben, weil wir sowieso in diesem Ding da drin waren. Du hast gesagt, Network of Friends, und wir haben jetzt eine Band, und das macht Spaß und es funktioniert und es gefällt uns anscheinend den Leuten auch, und dann nehmen wir einfach die Chance wahr und machen da mit halt. Und das war eigentlich kaum eine Frage und haben dann relativ schnell auch so ein Demo-Tape aufgenommen bei den Leuten im IEZ Homburg von Challenger Co., genau, von Thomas und Stoffel. Und das ist ein Freund von uns, der Thomas, hat das dann vervielfältigt, und der hatte gute Kontakte zu ganz vielen Mail-Orders, und da haben wir dann über 400 von den Kassetten verkauft halt, ne, auch nach Holland und Belgien und in Frankreich, und das hat natürlich dann ganz viel so gestreut, und der Armin hat das Tape auch verkauft, und Armin, Mann, ganz wichtige Person für uns, um es jetzt
ganz kurz, ganz kurz, bevor wir jetzt schon bei Armin landen. Was mich nochmal interessieren würde, wie habt ihr euch eigentlich musikalisch so gefunden? Gab es für euch irgendwelche Vorbilder, Inspirationen, wo ihr sagen würde, viele Bands, wenn die anfangen, spielen ja auch erstmal nach. Gab es da irgendwas, wo ihr sagen würde, die und die Bands, die lagen uns sehr nahe und so ähnlich wollten wir gerne klingen? Oder wie habt ihr euren Sound gefunden?
Gab es eigentlich tatsächlich nie. Wir haben nicht angefangen mit Coversongs. Wir waren auch einfach musikalisch zu schlecht, um Coversongs spielen zu können am Anfang. Aber wenn du mich jetzt...
Exploited Cover hättet ihr wahrscheinlich schon nie gekriegt.
Nee, haben wir auch nicht hingekriegt, glaube ich. Ich wollte immer was von Clash spielen, aber das war viel zu cool. Das konnte ich nicht spielen. Nee, Quatsch. Nee, aber wenn du mich jetzt wirklich fragst, hattet ihr denn da ein Vorbild und wolltet ihr irgendwie klingen wie oder so? Nein, absolut nicht, tatsächlich nicht. Wir haben so viel, zu dem Zeitpunkt schon so viel an Musik aufgesaugt gehabt, halt, was an Punk war, aber viele andere, wie soll ich denn sagen, Sachen, die irgendwo interessant waren, ne? Auch elektronisches Zeug und Sachen, die man damals als New Wave bezeichnet hat, heute vielleicht als Indie bezeichnen würde, halt, die auch parallel an Musik genommen ist. Hm? Genau. Ich fand auch immer dieses Mod-Revival, also ich fahre heute noch auf so 60s-Sachen ab, komischerweise halt, und das hat mich auch damals schon begleitet. Ne? Und deshalb waren wir schon so, damals schon irgendwie so breit musikalisch aufgestellt oder auch interessiert, dass ich nicht sagen könnte, wir wollten klingen wie. Natürlich gab es eine Menge Bands, die uns ganz, ganz nah standen. Waren sicherlich die Discord-Bands nachher auf jeden Fall. Oder damals
das
vielleicht auch.
Wollte ich nämlich gerade sagen, ich habe das alles nochmal auch jetzt vorher gehört. Ich höre ich höre da schon so ein bisschen Scream raus und ich habe da sehr viel Verbal Assault dann auch aus den späteren Sachen so rausgehört. Ja,
genau. Das sind zwei Bands, die von Anfang an Screamer war auch eine der ersten amerikanischen Bands, die ich gesehen habe, auch das allererste Mal, also mit Dave Grohl unterwegs waren. Hab mich völlig umgehauen mit Verbal Assault, haben wir zweimal zusammen gespielt.
Hammerband.
Och, Wahnsinn. Die sind auch jetzt wieder unterwegs, habe ich gesehen.
Ich weiß, aber...
Ein paar Shows. Ich glaube, ich fliege nach Amerika, um mir die anzuschauen.
Oh, ich habe da Videos von gesehen, ich fand es irgendwie leider. Und ich bin auch echt eigentlich so ein Die-Hard-Fan. Die haben mich nicht...
Ich finde es auch traurig. Ich fand die Videos auch ein bisschen traurig.
Es gibt welche, die sind sehr schlecht, weil ich glaube, der Sänger da auch total heiser ist. Aber wenn die Spaß haben... Fair enough, ne? Die sollen alle machen, was sie wollen.
Aber zu dem Zeitpunkt damals Wahnsinn, live, Wahnsinn.
Ja, glaube ich. Ja.
Ich weiß schon, was du meinst, wenn du dir die Videos anguckst, mir geht das ganz genauso halt. Ne? Genau. Ich habe auch spaßeshalber letztens zu meinem Sohn gesagt, ob er vielleicht nicht singen könnte heute Abend. Ich würde, nur vorne so rumtanzen halt und ich singe dann hinten oder so. Weil das will ich niemandem mehr zumuten. Ich habe
Ja, aber das denke ich, also für mich war auch genau das, was Christopher gesagt hat. Es ist auf jeden Fall so, DC hört man raus, Assault hört man raus, aber eben irgendwie dann doch was ganz Eigenes auf eine Art, das gar nicht so, also überhaupt
mit einem Bit.
Ich habe zum Beispiel auch ich habe da auch so frühe Jingo so rausgehört. Ich habe diese Rock-Elemente, die bei Jingo drin sind, weil da auch dort auch ja zum Teil intensivere Soli dann auch so eingeflochten werden. Aber das habe ich jetzt möglicherweise erst im zweiten Album, habe ich jetzt gar nicht mehr so. Ja,
genau. Das stimmt, aber schon halt so diese rockigen Elemente, die halt auch größtenteils von Kuschels Gitarrenspiel halt irgendwie ausgehen, halt, und bei Trust eigentlich auch noch ein Stück weit so, klar, da kann man dann auch schon Tom Schwoll spielt anders Gitarre halt, aber dieses Rockding ist schon so drin halt. Also Kuschel ist zum Beispiel absoluter Fan von Brian Baker. Ne? Mhm. Von Dag Nasty oder Bad Religion spielt er ja auch, ne? Das ist ja seine Arbeit, sein Job, genau. Aber das war schon für ihn immer schon ein Held, so, ne? So was die Technik angeht, halt am Gitarrespiel. Vielleicht ist das doch mit eingeflossen halt, aber wir hatten irgendwie nie den Plan, so, okay, die nächste Platte, die muss gelingen. Na, jetzt haben wir so viel Fugazi gehört, das müssen wir unbedingt jetzt, ne? Müssen wir da einbauen oder so. Klar, ja, aber diese Discord-Bands, das wurde auch immer geschrieben, die standen schon ganz nah immer bei uns, natürlich. Auch die alten Sachen, ne? wie Grey Matter war eine ganz wichtige Band für uns. Und Rise of Spring auch, absolut. Ja. Und später.
Wir waren schon, wie aktiv wart ihr schon? Gab auch Europatouren und so, ne?
Also wir waren auch schon so richtig super lange Touren, haben wir eigentlich nie gemacht, weil wir waren schon in Europa auch viel unterwegs. Also wir waren in Frankreich unterwegs, in Holland, in Österreich, in der Schweiz, in Belgien, waren da schon relativ, eine Zeit lang schon relativ viel unterwegs halt. Und das war oft halt so in dem Job und sowas wirklich dann noch etwas besonders im Auto gesessen und auch scheißegal, wir spielen in Berlin und fahren nachts nochmal nach Hause oder sowas halt. Ne? Ja, so Sachen halt dann irgendwie von weiß ich noch, in Wien gespielt und in Wien mit so einem 60 PS VW-Bus dann von Wien 15 Stunden zurückgefahren und gerade so angekommen, dass man zur Arbeit konnte am nächsten Tag oder so. Also waren dann schon unterwegs, sehr viel halt. Und gerade auch am Anfang wirklich den Arsch wohl gespielt, mal sobald sie irgendwie eine Chance ergeben haben, haben wir dann auch gespielt.
Gibt es aus dieser vielleicht gerade aus der Anfangszeit oder vielleicht aus der gesamten Crowd of Isolated frühen Zeit Konzerte, die total für dich rausstechen an Erinnerungen, an Energie?
Ja.
Und wenn ja, wo und wo?
Absolut. Eins der Konzerte, das mir immer in Erinnerung bleiben wird, ist LP-Party oder eigentlich auch Abschiedsparty von Skeezix im Forsthaus mitten im Pfälzer Wald. Mit Skeezix, wie gesagt, die da quasi ihr letztes Konzert gespielt haben, weil es da irgendwie zu einem Eklat kam zwischen Armin und Sunny und mit uns und Spermitz. Genau, bei einem Freund von mir, mit dem ich heute noch befreundet bin, die hatten in einem alten Forsthaus mitten im Pfälzer Wald gewohnt und hatten dort diese LP-Party organisiert und da waren mitten im Wald, wie gesagt, bei denen im Garten improvisierte Bühne, kaum
draußen.
Draußen schätzungsweise 500 Leute aus ganz Europa da. Ne? Also die ganzen Holländer, Belgier waren alle da. Das, weil Skeezix natürlich wahnsinnig vernetzt waren halt und es war halt im Sommer und draußen, das war echt der Ritterschlag, dort zu spielen. Also ich bin da letztens nochmal, das ist nicht so weit von hier, so 150 Kilometer, der Freund von mir, der wohnt da jetzt auch wieder nach lange Berlin wieder dort und den habe ich besucht und dann musste ich kurz mal zu diesem Haus hinfahren, so ein bisschen andächtig, alleine. Ich habe ihn nicht mitgenommen, habe ihm nicht gesagt, dass ich hingefahren bin. Jetzt weiß es. Genau, und das habe ich noch in Erinnerung. Und aber was habe ich noch? Wahnsinn, von dieser Anfangszeit, erstmal in Berlin spielen, habe ich auch ganz groß in Erinnerung.
Wo habt ihr da mal und weißt du noch, wo und mit wem ihr da gespielt habt?
Georg von Rauchhaus gespielt, 1988 mit Rostock Vampires zusammen.
Mhm.
Genau. Und das fand ich schon phänomenal, weil da war ich jetzt erst mal in Berlin. Da gab es noch eine Mauer drumherum, so, ne? Genau. Georg von Rauchhaus war uns natürlich auch ein Begriff. Und keine Ahnung. Und Jingle Lunch hat im selben Haus geprobt, genau. Fanden wir alles ganz toll. Das Konzert war genial. Und ja, das blieb mir auch noch eine Wahnsinnserinnerung.
Wie viele Leute waren
Anfangszeit, ja.
Bitte? Wie viele Leute waren so da? Kannst du das
In Berlin?
Ja, damals.
Boah, 400 bestimmt, schätze ich.
War schon groß auch da.
Ja. Ja, war groß, das war richtig cool, ja. Genau, hatte, ich glaube, Archie hatte das organisiert, Archie von Terrorgruppe. Also damals,
kann gut sein.
Kurz vorher noch Inferno, genau, den kannten wir natürlich auch und haben da auch bei ihm gewohnt, stimmt. Das fand ich, das hat was, ja, was mir so in Erinnerung geblieben ist, auch direkt nach der Wende mit Gorilla Biscuits in Coney Island oder Eisladen hieß es am Anfang noch.
Eiskeller hieß es, glaube ich.
Ja, das war unvorstellbar, war das. Genau, aber das war dann schon, ja, das war dann 90 oder 91, 91, glaube ich. Das war ganz, war auch Wahnsinn. Also waren noch 800 Leute oder sowas. Das war dann schon ganz groß. Und da war auch eine Stimmung, halt, die auch vielleicht auch mit der Wende dann zusammenhing, halt, weil die ganzen Bands dann auch unterwegs waren im Osten halt auch plötzlich. Und Begeisterung war halt, das war Wahnsinn. Die hatten für uns ein riesen Transparent, keine Ahnung, 10 Meter groß, mit so einem Emblem von Crowd Island hinter der Bühne aufgehängt halt. Und ab dem nächsten Moment flog da Konfetti und keine Ahnung was halt, ne? Und wir sind viel zu spät dort angekommen, weil wir unbedingt unterwegs noch an der Raststätte Fußball spielen wollten. Und die haben zusammengeschissen und haben gesagt, ohne Soundcheck auf die Bühne, sofort spielen. Haben wir gemacht und es war geil. Genial. Das war schön. Schönes Konzert, ja. Viele Sachen bleiben in Erinnerung. Henry Rollins haben wir mal zusammen gespielt.
Rollins Band.
Rollins Band. Vielleicht 89 oder so, schätze ich. Ja. 89, glaube ich, ja.
Okay, mit ein bisschen mit Blick auf die Zeit.
Ja.
92 war Schluss.
Genau, war kommt dann irgendwie da. Schluss.
Warum?
War so ein bisschen die Luft raus halt. Ne? Aber über Armin habe ich jetzt noch nicht
kein Streit.
Gesagt. Genau. Nee, wir hatten keinen Streit, hat sich einfach so ein bisschen totgelaufen, sage ich einfach mal. Da war, warum auch immer, wenig Motivation. Dann kam dazu, dass ich nach Siegen gezogen bin zum Studieren. Und da war dann halt ein bisschen Abstand. Ich war nur am Wochenende da und hatte auch irgendwie dann gerade zu der Zeit dann nicht die Power, halt ständig was zu organisieren. Und wir mussten ja dann halt, wenn ich da war, dann auch proben halt und gucken, wie geht es weiter. Und das, ja, verlief sich so ein bisschen halt. Aber das war kein Streit, wir waren immer noch befreundet. Wir haben ja irgendwie nur keine Musik miteinander gemacht und haben auch nie gesagt, die Band hat sich aufgelöst, sondern wir haben einfach stillschweigend nichts gemacht. Ich habe dann mit meinem Bruder zusammen bei Touchdown gespielt und ja, später dann bei dieser Band Jack and Apes, ein paar Jahre später.
Genau. Aber und alle nicht in dem Sinne so aktiv wie
mit Jack and Apes waren wir auch ein bisschen unterwegs. Ja, eine CD rausgebracht. Nee, das war nicht so aktiv halt. Und genau.
Aber woran lag das, weil ihr nicht so vernetzt war? Liegt es vielleicht dann doch teilweise ein bisschen an der Musik, die irgendwie, vielleicht spielt Musik doch eine größere Rolle als Inhalte? Kann das sein?
Ich weiß nicht. Ja. Also Jack and Apes, dieses Touchdown war natürlich schon so ein bisschen anderes Ding. Das war so ein bisschen Mathematik. Mit
Bläsern auch, ne?
Bitte?
Mit Bläsern ja auch, ne?
Mit Bläsern auch, genau. Ja. Genau. Saxophon, also der Bassist von Trust Issues hat das Saxophon gespielt und keine Ahnung, das war so irre Musik halt. Aber dieses Jack and Apes, das war schon so ein Punkrock-Emo-Ding, ne? Sag ich mal, aber das ging schon in die Richtung von dem, was
du
hast nicht gehört. Nee, genau. Relativ melodisch halt, aber da war auch da muss ich ja für mich oder gegen mich sprechen. Ich hatte auch in diesen Jahren nicht so dermaßen die Power halt, die Kontakte waren noch da. Auch dieses Vernetzte hat vielleicht zu dieser Zeit nicht so ganz funktioniert, wie es vielleicht mittlerweile noch mal funktioniert. Nur so eine Annahme von mir, das ist meine Einschätzung, subjektiv. Ich hatte auch nicht die Power, halt, das so voranzubringen. Mir hat das gereicht, nur eine CD und ab und zu mal gespielt halt. Und genau, und dann Anfang 2000 da dann einfach nochmal gesagt, ey, wäre doch cool, wir haben gerade Zeit und Proberaum gibt's auch hier, sollen wir nochmal spielen? Und dann haben wir uns im Proberaum nochmal getroffen und ich glaube, wir haben 14 Jahre oder so nicht geprobt. Ja, 14 Jahre lang. Und das war, ich habe fast geheult, ne? Muss ich echt sagen halt. Ne? So eine Gänsehaut und es war schön, aber wir haben dann quasi aufgehört zu spielen, haben dann gesagt, können wir die Stücke noch spielen, die wir vor all diesen Jahren geschrieben haben und so? Wollen wir die noch spielen? Und ich habe eigentlich gesagt, nein, ich kann es nicht mehr singen, möchte das eigentlich auch nicht mehr. Passt nicht mehr. Gerade. Mhm. Wir hatten dann auch den Gedanken, in der gleichen Konstellation weiterzumachen, aber unter einem anderen Namen. Haben wir dann aber doch nicht gemacht. Haben wir gesagt, wir schreiben jetzt, haben wir sowieso immer gemacht, wir haben dann 16 Stücke geschrieben halt und die auch aufgenommen, die wurden aber nie veröffentlicht. Und dann auch ein paar Mal dann nochmal gespielt, ein bisschen unterwegs gewesen. Haben wir dann auch mit Squeak zusammengespielt, die waren dann auch gerade nochmal unterwegs, mit Rag News zusammengespielt. So ein paar Gigs haben wir dann gemacht halt über diese Jahre. Ja. Aber auch nur ne, so ein bisschen am Rande halt.
Genau. Aber wie hat sich das für euch angefühlt, praktisch so Jahrzehnte später nochmal die Songs zu spielen, die ihr als Teenager?
Das hat also bei vielen Songs hat sich das nicht gut angefühlt und wir haben das
hat sich auch nicht gut angefühlt.
Nicht gut angefühlt. Nee, also für mich nicht. Wir haben dann auch wirklich selektiert, was geht da noch halt? Was geht da noch von der ersten Platte? Was geht da von der zweiten Platte? Und haben dann auch beschlossen, wenn wir jetzt live spielen, werden wir, keine Ahnung, zu 75% nur neue Songs spielen. Das haben wir dann auch gemacht. Ne? Mhm. Und haben dann halt, ich weiß nicht, vom ersten Album vielleicht ein oder zwei Stücke, den Opener haben wir gespielt und noch eins. Und von der zweiten Platte haben wir ein paar Stücke mehr gespielt. Und, nee, wollten wir nicht. Und noch ein paar Coverversionen von Deck Nasty dann hinterher geschoben. Mhm. Erinnere ich mich noch dran, genau. Genau. Nee, das hat sich nicht gut angefühlt, weil das war einfach zu dem Zeitpunkt schon viel zu lange her.
Kann ich total gut nachvollziehen. Also ich bin ja, staune ja immer wieder irgendwie über Bands, die irgendwie seit 40 Jahren oder nach 30 Jahren Pause vielleicht wieder irgendwie Lieder mit der versuchen der gleichen Inbrunst zu singen, wie sie halt mit, die sie mit Text, die sie mit 16 oder so geschrieben haben.
Und er ist dann nicht dazugekommen halt. Also ich nehme es dir nicht ab, weil ich nehme es auch Seven Seconds nicht ab, muss ich sagen. Und Bands wie, die auch immer nochmal auftreten, Youth of the Day oder Gorilla Biscuits oder so, die spielen ja haargenau das gleiche Set.
Ja, und manchmal macht es manchmal Spaß. Ja, manchmal, mir macht es schon auch manchmal Spaß. Ja. Aber wie gesagt, also ich kann mir das. Und
das ist als Musiker so ganz schwierig,
ja,
oder?
Ja, ja, ich finde es inhaltlich schwierig. Ich habe einmal irgendwie ist auch schon jetzt wieder, keine Ahnung, 10 Jahre her, auch mit meiner ersten Band oder einer meiner ersten Bands so auf dem 40. Geburtstag von einem Freund noch ein Konzert gespielt von meiner ersten Band, Peace of Mind. Cool. Das war natürlich total nett, weil wir irgendwie dann auch uns nochmal getroffen haben zum Proben und so. Aber ich fand das, diese Texte, die auch zum großen Teil von mir waren, nochmal so zu singen und damit, das ist ja ein bisschen wie so Tagebuch lesen.
Genau, ja. Nee, du erlebst das ja in dem Moment.
Ja, und aber du bist ja ganz anders und denkst, und es ist auch, also ich fand es irgendwie komisch, es war irgendwie ganz nett, aber ich dachte mir, nee, also das ist, weil man automatisch ja auch so in so einer Distanz dazu ist, zu sich selbst ja auch so, weil ich bin ja nicht mehr 20, zum Glück.
Genau. Ne?
Oder vielleicht auch leider nicht mehr, wie auch immer so. Auf jeden Fall ist es so, ich fand das auch komisch und ich kann das gut nachvollziehen. So. Und klar, wir hätten auch viel zu sagen, einfach, wir machen, wenn dann unter anderem Namen irgendwie weiter so. Ne?
Genau.
Nee, es ging so ein bisschen unter, ne? Also eure Reunion in Anführungsstrichen.
Ich habe die überhaupt nicht mitgekriegt.
Genau, also wir haben dann halt größtenteils hier in Saarbrücken gespielt, dann mal in Frankfurt gespielt und so. Aber ja, das war wirklich. Wir hatten ein Interview im Ox, genau, da hätte man es mitbekommen können mit Christoph Lambert, genau. Mhm. Ja.
Das gibt es auch noch online zu finden, das habe ich gelesen. Ja,
genau, online. Das ist drin, auf jeden Fall.
Du hast gerade gesagt, wir haben nicht über Armin gesprochen vorhin.
Ja, genau.
Ja, willst du über Armin sprechen? Der Armin, was willst du noch loswerden?
Ja, Armin war ganz, ganz wichtig für uns. Ne? Die Anfangszeit von Crowd of Iceland. Ich habe über das Tape erzählt und irgendwann kam dann der Thomas, der das Tape mit uns gemacht hat und der hat auch immer einen besseren Draht damals schon zu Armin gehabt und kam dann irgendwann mittags, haben wir so ein Dorf irgendwie getroffen und hat gesagt, Armin Hofmann, der hat angerufen, ob ihr nicht eine Platte bei ihm machen wollt. ich fast zusammengebrochen. Ne? Ihr findet euch so gut. Und hat, ich muss jetzt gucken, dass ich da nichts Falsches sage, aber das, die Geschichte war, glaube ich, so. Ich sag's einfach, ist scheißegal. Der möchte mit euch so eine Split-LP machen, Split-Album. Da wisst ihr ja, was das ist. Halt, ne? Jede Band da eine Seite. Und das andere ist eine Band aus Amerika. Und das sind Freunde von Rich Kids und LSD. Die kamen auch schon zusammen vorher. Und die Band heißt No of X. Und wollte dann mit denen...
Auf X-Mist Records.
Ja,
war geplant. Das ist ein Traum gewesen, finde ich.
Und wollte mit denen eine Split-LP machen halt. Und ich habe die dann, kurze Zeit später waren die das erste Mal in Deutschland. Ich habe die dann vor 15 Leuten, zahlenden Gästen, in einem Jugendzentrum gesehen.
Die waren auch nicht gut damals, ne?
Ja, mir hat das nie irgendwas gemacht, diese Musik. Aber egal, wir hätten, haben wir gesagt, ja klar, machen wir dann eine Split. Wir wollen hier was rausbringen, sau gut, der fragt uns halt. Ne? Und dann hat das, so war irgendwie die Geschichte. Ich hoffe, ich sage da nichts Falsches. Ich habe das noch parat und das hat einfach nicht geklappt, wegen der Entfernung. Man konnte nicht irgendwie Webmeeting machen und die waren, ach, sau unzuverlässig. Und Armin hat sich wohl auch mit Fat Mike da irgendwie angelegt. Das war, das kann man sich gut vorstellen, das dass das nicht gepasst hat. Und er hatte dann auch überhaupt keinen Bock und hat dann gesagt, ey, ihr hier, COI, wollt ihr eine ganze Platte machen? Ihr habt doch sicherlich schon genug Stücke, dass wir dann ein Album machen können. Und wir haben dann gesagt, na klar, haben wir genug Stücke aufgelegt, schnell in den Proberaum noch ein paar Stücke machen. Wir hatten die natürlich nicht, die Stücke. Und dann hat er mich ins Studio eingeladen und das, dann haben wir in Reutlingen die erste Platte aufgenommen. Halt.
Ich glaube übrigens, ganz kurz, aber ich glaube, war nicht auch NoFX auf irgendeiner Split 7-Inch mal drauf, die mit beim Trust oder so, bei einer ganz frühen Auflage?
Beim Ox.
Ich glaube, die haben auch mal eine Split mit Drawing Roses.
Mit Drawing Roses, genau. Ja. Mhm. Aber ich glaube, das war beim Ox, ehrlich gesagt. Bin ich nicht 100% sicher.
Ja, wir haben im Trust mal eine Flexi-Disc. Einen der ersten Trusts mit Jingle Lunch und E-Mails, genau. Mhm. War von jeder Band ein Song drauf, genau. Das war eigentlich die erste Veröffentlichung. Ja, und dann klar, Armin war für uns so eine Art Mentor halt. Das war so ein großer Bruder, definitiv, der uns auch supported hat, aber auch nie irgendwie so, sagen wir mal, auf die Eisen klingen ist, so ihr müsst das und das machen, sondern einfach wollt ihr das machen, das finden wir gut und das wird passen und wir kennen uns ja schon länger und es gab auch nie einen Vertrag oder irgend sowas halt, sondern das war, weil diese Freundschaft oder Bekanntschaft eh schon vorher da war, hat das einfach so funktioniert. Genau. Und, natürlich ist der Kontakt auch irgendwann so ein bisschen abgerissen, aber war auch immer noch mal da, dass man sich da irgendwie gegenseitig unterstützt hat. Ich habe natürlich auch Platten da bestellt, habe immer geholfen, bei irgendwie Bands halt Konzerte zu organisieren, dann auch hier im Saarland oder so. Genau, der Kontakt war immer da. Und natürlich waren wir jetzt auch alle ein bisschen bestürzt, weil das eine ganz wichtige Person war.
Voll. Genau.
Und jetzt kommt ja demnächst die Platte mit Trust Issues, die zweite LP raus und die werden wir auch Armin Hofmann dann widmen. Genau. Mhm.
Ja, lass uns vielleicht ganz kurz, bevor wir noch dann so ein bisschen mal auf jeden Fall auch über den nicht nur Band-Sachen auch reden, sondern eine Arbeiten. Trust Issues ist seit wann eine Band?
Seit 2019. Genau, haben wir angefangen halt, ja.
Und also ich bin ein großer Fan. Es gibt eine LP, es gibt eine zweite, ist in Arbeit.
Die ist schon aufgenommen, genau. Die wird jetzt
Ballo bringt die raus, ne?
Ballo bringt die raus,
auch genau. Sehr.
Ja, kannte ich auch gar nicht persönlich. Bis vor, bis Dezember habe ich ihn das erste Mal getroffen in Hamburg beim Konzert von uns, ja. Wir haben irgendwann Kontakt gehabt und dann hat er dann gesagt, wenn ihr noch niemanden habt und du erzählst, es ist aufgenommen halt und dann würde ich es auch gerne machen halt und ja, dann machen wir das doch einfach. Schön, prima. Ja.
Was ist das heutzutage für dich, diese Band? Also musikalisch ist es ja, also hätte das auch theoretisch, finde ich, vor 30 Jahren rauskommen können, genau, im positiven Sinne.
Absolut. Ja.
Genau. Aber was, und klar, bist du jetzt Mitte 50, die anderen glaube ich auch nicht deutlich jünger.
Ja, wir sind, also
was bedeutet dir heutzutage in so einer Band zu spielen, in so einer Rockband?
Macht so, also macht sowas von Spaß wie noch nie, wie schon lange nicht mehr. Und wir sind alle immer nur am Grinsen halt. Ne? Natürlich sind wir Freunde, wir haben uns auch vorher schon, wie gesagt, Kuschel von Cry of Isolate spielt ja mit und der Ralf, ja, mit dem ich auch schon ewig befreundet bin halt, und war einfach die Idee, lass uns doch mal gemeinsam Musik machen halt. Und ja, und dann haben wir einfach angefangen ohne irgendeinen Vorsatz, und jeder hat irgendwie eine Idee mitgebracht, und wir waren da einfach wahnsinnig produktiv, haben irgendwie gesagt, es gibt nur eine Marsch, die wir uns auferlegen, wir machen in jeder Probe zwei neue Stücke halt, und das haben wir dann auch so hingekriegt. Und ja, es ist einfach, was ist es für mich? Es ist einfach nochmal das aufzugreifen, was für mich schon immer irgendwie wichtig war halt. Und als wir das erste Mal mit Trust Issues dann gespielt haben, hat Kuschel dann zu mir gesagt, das ist es doch genau. Hast es gespürt wieder, hier zu stehen halt und genau dieses Ding zu machen. Genau in dem Moment merke ich, das ist meine Welt. Ne? Und so habe ich es auch gesehen und gesagt, ja, das ist einfach schlecht zu beschreiben. Es ist einfach so ein Gefühl halt plötzlich, dass das wieder aufgefrischt wird, kann man ja einfach sagen halt, ne? Nach all den Jahren Untätigkeit, sage ich jetzt mal, Untätigkeit, zumindest mal in dem Bereich. Und es macht einfach wahnsinnig Spaß. Und,
wie viel Nostalgie ist dabei?
Wenig, ganz wenig. Nostalgie, absolut. Nee.
Und vor wem spielt ihr so?
Vor wem? Du genau. Meinst, ist das Publikum noch älter als wir?
Oder? Nee, überhaupt nicht. Also wie kommen die auf euch? Also was ist so eure Crowd?
Mhm. Ja, vieles entsteht natürlich dann auch wieder über Kontakte, die es schon lange gibt. Das sind natürlich dann auch Leute in unserem Alter, die man auch schon lange kennen und schon länger, die schon länger in der Szene irgendwie aktiv sind, was das Booking und so weiter angeht. Aber vom Publikum will ich echt sagen, halt, das ist schon absolut gemischt. Also ich hatte am Anfang die Befürchtung, da kommen irgendwie nur 50 oder so, die uns alle kennen und ist auch alle irgendwie. So. Nee, es ist nicht so. Auch in Saarbrücken viele junge Leute. Nicht nur Männer, genau, das Thema hatten wir eben auch schon halt, die einfach sagen, ja, das macht total Spaß, euch zuzuschauen. Und, boah, ja, man kann es ja einfach sagen, das fühlt sich total ehrlich an. Das ist kein Schmierentheater hier. Das ist kein alte Männer machen Rockmusik langweilig, was mich auch total langweilt, sowas halt. Ne? Mich mal anschauen, ich möchte auch nicht alte Männer wollen hier auf der Bühne rocken, das läuft mir eiskalten Rücken runter halt. Ne? Nee, es soll einfach Spaß machen, es soll ehrlich sein, wenn es schlecht ist, dann lass mal es sein oder so.
Texte kommen von dir?
Texte kommen von mir, ja.
Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist so ein, auch das nutze ich so auch als, also was willst du ausdrücken mit den Texten? Welche Rolle spielen die heute für dich?
Fast noch eine größere Rolle als früher. Die Texte sind eine Wahnsinns, hab gewusst, dass ihr die Frage stellt oder so, ein bisschen überlegt, Wahnsinnsreflexion halt einfach von meinem Leben, von immer nur von meinem Standpunkt, so ein Abgleich, wie hat sich meine Einstellung zum Leben, zur Gesellschaft verändert oder hat sie sich einfach nicht verändert? Was ist immer noch genauso übel, wie es früher schon war? Ne? Mhm. Und auch so in sich selbst so reinzuschauen, wenn man schon so relativ persönliche Texte hat, wo stehe ich denn jetzt? Ne? Stehe ich auf der Seite oder stehe ich auf der Seite? Viele Sachen sind noch sehr politisch oder auch ja, vielleicht manchmal auch radikal oder so. Ich sauge einfach auf die Themen halt und notiere ständig halt irgendwas mit halt merke mir witzige Sätze, die ich irgendwo lese, die da hinpassen zum Thema. Und ja, es ist eine ständige Reflexion quasi. Und das ist irgendwas, was ich auch brauche halt. Ne? Weil du eben gesagt hast, kannst du auf die Bühne gehen halt und Lieder singen, die du mit 16 geschrieben hast oder so. Nein, weil jeden Moment, wo ich dann auf der Bühne stehe und das Lied mit der Band spiele halt, ja, habe ich ein Bild vor Augen halt, ne? Und durchlebe ich irgendwie das Thema. So. Mhm.
Was sagt deine Familie, das sagt deine Frau und deine Kinder ja. dazu, dass mhm. dass der alte Herr jetzt nochmal so den Rocker mhm. raushängen lässt?
Ja, denn ich finde das gut halt, ne? Also Marion, also meine Frau, wir sind schon zu so Crawl-Eisfeld-Zeiten halt, also sie hat das immer mitgemacht und natürlich all die Jahre, klar, ich bin ja irgendwann Vater geworden halt und da stand schon die Familie im Mittelpunkt, das war mir auch wichtig halt da im Buch, auch mehr Verantwortung zu übernehmen halt und auch mal alles so zur Seite zu stellen, das möchte ich ja so formulieren, das war definitiv für mich so das Wichtigste in der Zeit halt, aber meine Kinder sind natürlich auch damit aufgewachsen, die wussten, dass ich da immer irgendwas gemacht habe, die haben immer mitgekriegt, da wieder mit dem, da liest er das, und da läuft die Musik, da kommen die Leute vorbei, und da muss schon, dass da irgendwas immer so ist, ne, so haben sie schon von klein auf mitbekommen halt, ja, aber die haben sich total gefreut und immer nachgefragt, probt er jetzt wieder halt und wann spielt er und die sind total interessiert an der Sache, die kommen auch zu den Konzerten halt und ja, sind da auch teilweise mit involviert, also mein Sohn macht zum Beispiel Merchandising für Trust Issues, also der druckt die Shirts, DIY-mäßig Siebdruck macht er und verkauft die dann auf dem Konzert und war jetzt sogar bei den Plattenaufnahmen mit und hat dort Chorgesang macht.
Ja, und Mira, meine Tochter, die war auch schon ganz früh immer mit auf Konzerten mit mir oder ich auch mit ihr, wo sie dann auch irgendwie über Freunde Bands kannte, war auch dann schon ganz früh mit mir auf Konzerten, die ich veranstaltet habe. Ich erinnere mich noch, ich glaube, das war ihr erstes Konzert, das war Tourstart auf jeden Fall. Und früher haben wir sogar auch manchmal so kleine Gigs gemacht auf irgendwelchen Festen. Ich habe dann Gitarre gespielt und sie hat gesungen, dann so Sachen von Lemonheads oder TV Personalities.
Ja, Ding genau. So drin.
Die sind damit aufgewachsen.
Ja, cool. Ohne das. Aber es ist wahrscheinlich so, dass es also wahnsinnig viel machen tut ja auch nicht, ne? Also. 20 Jahre im Jahr, wäre jetzt so mein Tipp. So
keine Ahnung, da letztes Jahr, keine Ahnung. Ja.
Aber mehr ist wahrscheinlich gar nicht möglich.
7, 8 Konzerte, natürlich müsst ihr immer gucken, halt alle voll im Job drin und bis auf eine Person halt auch alle mit Familie halt und gucken halt, bei mir ist jetzt nicht mehr das Thema, weil Kinder halt schon erwachsen sind. Ja, natürlich, und das ist auch ein anderes wichtiges Thema. Es ist auch nicht so einfach, ständig an Gigs ranzukommen halt. Ne? Nee. Ich kümmere mich immer um das Booking halt und schreibe Leute an, aber da schreibst du schon irgendwie mal 30 Läden an, wo du auch tatsächlich Leute persönlich kennst halt, und da kommt keine Antwort mehr oder so. Halt, ne? Ich kann es ja nachvollziehen, ich weiß, dass es so ist, die kriegen dann jeden Tag 50 Anfragen, hat ja auch keinen Bock mehr immer zu antworten, natürlich. Ja. Und dann ist es natürlich schwierig, da ständig dran zu sein, weil da fehlt mir tatsächlich die Zeit.
Gibt es die Band in 10 Jahren noch?
Ja, glaube ich. Soll ich nicht sagen? Ja, ich glaube schon, ja.
Dann seid ihr aber alle in Rente, das ist doch super. Könnt ihr richtig viel spielen.
Ja, bin ich in Rente, ja.
Glaub, ja.
So ungefähr. Ich habe eben schon mal das Thema gesagt, ne, so Bubble Soul oder so. Ich weiß nicht, wie lange das noch gut aussieht. Das so, ne? Ja, vielleicht muss man da was anderes machen.
Bei neuer Musik ist das immer noch was anderes.
Keine Ahnung, ich müsste da so ein bisschen mir so Anzüge kaufen, so ein bisschen oder so, ich weiß nicht, irgendwas Cooles. So. Ich weiß es nicht, aber das ist schon irgendwie, eine andere Leute gehen zum Therapeuten halt so und wir spielen in einer Hardcore-Band, glaube ich. Das ist ein bisschen Katharsis auf der Bühne. Ich fühle mich ja immer so, das ist wie so ein Spa-Wochenende. So ein
cool.
Ein
Gig. Das ist doch super.
Ja.
Ich würde gerne mal zum Thema Konzertorganisation kommen. So, also erstens, weil das gerade neulich bei uns auch aufgeploppt ist, weil du ja auch irgendwie an Konzerten auch über deinen Job beteiligt gewesen bist. Du kennst natürlich auch diese ganze, hatten wir vorhin schon, diese Heusweiler, also richtig so DIY-Konzerte, wo man einfach sowas macht. Mhm. Du kennst aber auch sozusagen dieses Konzert Business, sage ich jetzt mal, semi-professionelles, oder professionell, wie auch immer. Und du hast vorhin schon dieses Ox-Interview angesprochen. besprochen, was es gab. Das von, also inzwischen jetzt auch schon ja lange her, von 2010. Mm-hmm. Und da bin ich über was, das gibt's ja online, und da bin ich über was gestolpert, wo ich jetzt gerne sozusagen 14 Jahre später nochmal hören möchte, ja, ob du das vielleicht anders siehst, okay, oder das genauso nochmal sagen. Ja, ich weiß auch, okay, wieder mit so, wie entwickelt sich halt auch so, so Szene oder auch Inhalte. Und vielleicht ist auch wieder so ein bisschen so ein Umkehrschluss zu diesem Streit, den wir vorhin hatten, was kann man, darf man hören oder sowas, ja, oder ja, auch nicht. Mhm. Also, und zwar wirst du auch irgendwie gefragt, ich zitiere jetzt dich selbst, bisschen eigenartig, aber why not, ne? Also, durch das Organisieren von Konzerten bin ich in den letzten 15 Jahren, wir sprechen also von 1995 bis 2010, vielen Bands und auch vielen jungen Bands begegnet, die wohl irgendwie in den Zusammenhang mit Underground Punk, Indie, Hardcore irgendwas zu bringen waren. Oft war ich sehr erstaunt und überrascht, wie wenig, in Anführungsstrichen, subkultureller Background bei den Leuten vorhanden war, den ich eigentlich vorausgesetzt hatte, deren Musik quasi völlig isoliert den luftleeren Raum füllt, will sagen, losgelöst vom Kontext, also nur Kulisse ohne Unterbau. Allein die Musik mit passendem Outfit und Habitus als Eintrittskarte in die schöne bunte Welt des Underground. Mittlerweile ist vieles zur Farce geworden. Eine Euphorie jagt die nächste, völlig sinnentleert, inhaltslos, just fashion. Hast du 2010 gesagt.
Finde ich total witzig, dass du das zitierst. Klasse, super, danke ich dir. Weil genau das hat nämlich Armin Hofmann auch zitiert in dem Newsletter von Xmas Records. Kurz nachdem das Ox erschienen war.
Ja.
Das nicht, ich weiß nicht, das noch. Krass. Wie siehst du das heute? Ja, sehe ich teilweise immer noch so. Ich bin jetzt auch schon länger nicht mehr selber in der Rolle halt eines Konzertveranstalters und sehe aus diesem Blickwinkel die Bands halt, ne? Und, sondern nehme die Bands jetzt öfter wahr als jemand, der auch in der Band spielt mit den anderen Bands zusammen halt. Aber teilweise würde ich das immer noch unterstreichen, dass vieles, was heute an Punk, Hardcore, DIY-Kultur läuft, halt einfach auch so ein Branding ist, da habe ich gesagt, just the fashion oder so, so ein Branding ist, man sucht sich das aus. Ich habe noch nie, ich kann mich nicht erinnern, halt, wenn ich so an die letzten 35 Jahre denke, halt, dass dieses Wort DIY so inflationär gebraucht wurde. Halt. Niemand hat von uns früher gesagt, wir machen unsere Konzerte DIY, sondern wir machen das einfach selbst, weil es so ist halt, ne? Und klar, natürlich gab es diesen Grundgedanken, DIY, den hat aber niemand so verbalisiert, sag ich jetzt mal einfach. Ne? Oder so betont oder in den Vordergrund gestellt. Denn heute, es gibt sogar Bands, die sich nennen, wir sind eine DIY-Band. Ich muss jetzt gerade mal fragen, was ist denn das? Ne? Als könnte man sich das bei Etsy bestellen irgendwie, dieses DIY an die Jacke kleben halt und sagen, wir sind jetzt auch dabei, hey, 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 DIY or die. Ne? Und das finde ich manchmal schon so ein bisschen eine Farce halt, ne? Als würde man halt diesen Begriff in den Vordergrund drängen, und ich habe sie hier gesagt, von der Kulisse halt. Und was da eigentlich dazugehört, das vermisse ich dann halt. Und
ja, was gehört denn eigentlich dazu?
Ist mir jetzt auch schon öfter begegnet. Halt, ne? Genau.
Ja, du sagst ja, du nennst es hier ja irgendwie auch so ein bisschen, und das würde ich gerne mal so ein bisschen rauskitzeln, was du genau damit meinst. Ich habe so schon eine Idee davon, aber ich würde es lieber mal von dir hören, so dieser ganze Unterbau irgendwie so, ne? Also das ist sozusagen, du sagst, losgelöst vom Kontext.
Ja.
Was ist denn der Kontext?
In dem Interview habe ich ja beschrieben, Bands, die mir begegnet sind und mit denen ich selbst dann Konzerte veranstaltet habe. Früher war so ein Grundgedanke, so eine Intention, die so ein bisschen unausgesprochen war, wie das Ganze angegangen wird, wie man das Ganze versteht, wie man den ganzen Mikrokosmos Musik machen versteht und wie man das nach draußen bringt, dass es da so einen Konsens gab halt auch in der Szene halt, und den hatte ich oft vermisst halt, ne? Da hatte ich dann doch noch erkannt, okay, da ist eine Band, die ist da unheimlich zielstrebig, die hat ja irgendwie schon einen Businessplan in der Tasche. Dann früher war es auch so, dass es dann auch so eine politische oder gesellschaftskritische Grundhaltung gab, über die man sich nicht lange unterhalten muss, sondern die war einfach da. Oder auch so einfach mal so ein Thema, was mir jetzt relativ nahe ist, Vegetarismus oder Veganismus halt, ne, war schon, ich bin seit 1987 Vegetarier, und das war einfach ein Thema, das auch über die Szene an mich herankam, aber auch bei mir nie so eine Rolle gespielt hat, dass ich mich ständig mit irgendjemandem darüber unterhalten muss, sondern es war einfach so da und das war für mich einfach gesetzt halt, dass es zu diesem Grundpaket dazugehört und das waren Sachen, die ich dann plötzlich vermisst habe. Gar nicht so dauernd. Es waren einfach Bands, die so eine Musik gemacht haben, die vermeintlich auch Texte in diese Richtung verfasst haben oder auf der Bühne irgendwie dargestellt haben. Aber das Drumherum war recht wenig. Ich habe relativ früh ein Konzert gemacht mit einer Band, die damals auch unbekannt waren, Donuts, für 500 Mark. Bei dem war ich total erschrocken. Die hatten mich einen Businessplan in der Tasche. Und da hatte ich nach einer halben Stunde keinen Bock mehr, mich mit denen zu unterhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da habe ich gesagt, naja, die wollen halt irgendwie. Ne?
Genau. Ganz ja. kurz Rückfrage, was ist denn, was ja. bedeutet denn für dich Business, wenn eine Band einen Businessplan in der Tasche hat?
Ich würde einfach mal zwei Sachen gegenüberstellen. Einmal eine Band, die einfach Musik macht, weil es Spaß macht und dann guckt, dass ihre Platte produziert und so viel wie möglich spielt. Und dann auf der anderen Seite eine Band, die es gezielt macht, um irgendwie in die Öffentlichkeit zu kommen und mit der Band irgendwie berühmt zu werden. Das einfach schon als Ziel gesetzt hat, sondern oder nicht einfach Musik macht und das passiert, weil die Band halt einfach gut ist und deshalb viele Leute anspricht, sondern einfach mit dem Plan ganz weit nach oben, nach vorne zu kommen.
Das ist interessant. Also, dass du das bei den Donuts, wir hatten ja zwei von den Donutern hier im Talk. Ich habe bei keinem der Gespräche mitgemacht. Ich habe die also auch nur als Zuhörer gehört. Hatte ich jetzt so nicht rausgehört, dass die...
Das war nur eine Momentaufnahme. Ich habe die wirklich nur einmal in meinem Leben getroffen halt. Ne? Und da.
Inwieweit verfolgst du eigentlich so aktuelle Strömungen?
Ich bin natürlich auch im Internet unterwegs. Ich schaue mir viele Sachen an, ich lese viele Sachen nach. Aber ich weiß schon, deine Frage zielt schon darauf hin, inwieweit bin ich noch so in der Szene drin, dass ich das alles so beurteilen könnte. Natürlich nicht mehr. An meinem Alter gemessen, ich bin auch nicht jedes Wochenende auf irgendeiner Show. Ich gehe eigentlich ganz selten auf Shows. Halt.
Mir ging es jetzt gar nicht darum, ums Beurteilen, sondern schon, also was du ja beantwortet hast, würde jetzt nicht sagen, dass das selbstverständlich ist, wenn du sagst, du liest viel und du guckst im Internet viel rum, das ist ja eigentlich schon die Antwort auf meine Frage.
Die Strömung mit halt, was auf Konzerten passiert und mit, keine Ahnung, Leute, die aufpassen, dass man kein T-Shirt auszieht und so weiter, das kriege ich natürlich so Sachen alles mit. Und dann wird sich
da auch das war, das war ja zum Beispiel in irgendwie 89, 90 auch null Thema, ne? Also ich habe gerade vorher nochmal mir Live-Videos, du warst immer nackig. Sofort direkt. Komplett nackt fast.
Ja, ich habe das gab's ja. Ich schwitze heute noch wie eine Sau halt, aber heute noch mehr, weil ich dicker bin. Das war ganz normal halt. Ach, wenn du alte Bilder siehst von AJZ Homburg, von dir ist jeder im Publikum ist.
Alle oben, Männer, oben frei, muss man das halt, so sagen. Ne? Genau. Und es waren ja auch fast nur Männer wahrscheinlich.
Da waren ja fast nur da nicht so. Nee. Aber das war kein Thema halt. Ne? Also gerade Moses Arndt schießt sich da jede Woche ja irgendwie rein, das Thema.
Aber das ist natürlich auch wieder so ein bisschen geht das ja auch in diese Diskussion, die wir am Anfang hatten, finde ich, obwohl eigentlich nicht. Ne? Ich finde, das ist schon was anderes so, weil es, also ich finde ein paar, also klar, also Menschen ändern sich. Es gibt Leute, die sagen, ey, das fand ich vielleicht damals scheiße oder ich hätte es damals auch scheiße gefunden, habe es aber gar nicht mitgekriegt oder wie auch immer. So, ne, das ist ja auch genau dieses Ding, was im Kleinen genauso passiert wie halt im Großen, dass halt mehr Leute einfach auch ihren Mund aufmachen. Und also klar war das, glaube ich, für die, die es mitgemacht haben in den 80ern, 90ern, alles super. Aber das war halt ja auch nicht alles super. Da gab es ja genau Stress und Streit. Und genau. Jetzt kommen halt mehr gab's Leute dazu. Auch
von
dazu
Anfang
und sagen,
an direkt Diskussionen. Auch,
naja, voll. Und das ist ja auch gut.
Hat da irgendwie auch immer kritischen Blick drauf gehabt. Definitiv. Ja.
So. Und deswegen, ich finde das schon auch alles, also ich finde die Diskussion schon gut und wichtig und richtig so, ne? Also und es ist natürlich immer dieser einfache Weg zu sagen, also das ist ja auch gerade so ein bisschen so ein Trend zu sagen, ja, also wird einem alles verboten und das sind halt, aber das strengt mich halt wirklich auch total an. Okay. So, ich sage, nächstes doch, also es gibt ja, es wird ja niemand gecancelt oder sonst irgendwas. Das hätte ich ja echt für Quatsch. So, also weil Leute können doch immer noch sagen, was sie wollen. Aber es muss ja nicht automatisch davon ausgehen, dass alle das gut finden. Und da gibt es natürlich viel mehr Diskussionen drum. Und das ist auch völlig okay. Also es werden wahrscheinlich auch Leute scheiße finden, wenn ich sage, ich habe mir mal einen privaten Moneyboy angehört. So, aber
klar.
Nee, und das kann, finde ich auch gibt, schlecht. Das kann man auch scheiße
Diskurs
finden.
Ist
so, ne?
Absolut, Diskurs ist immer wichtig halt. Und Diskurs ist auch immer,
was mich als Einzige, was mich
Weg,
halt so
ein Weg nach vorn halt auch, ne?
Genau.
Nee, das was, ist, also, im Grunde ist das ja auch genauso, da spiegelt sich auch eine Tendenz, die wir ja insgesamt in der Gesellschaft haben, dass die Menschen, dass es eine gefühlte Beschneidung ist, wenn es eine Weiterentwicklung gibt, die gegen abweicht von einer selbst etablierten Übung.
Einer Gewohnheit. Ne?
Ja, einer Gewohnheit. Etwas, was ich, was halt immer schon so war. Und es gibt halt ganz offensichtlich viele Menschen, die sagen, die sich nicht verändern wollen und die nicht mit der Zeit gehen wollen und die praktisch so reaktionär sind, weil weil so wie es früher war, da war es ja auch in Ordnung und ich will mich nicht bewerten lassen, ich will mich nicht verbiegen und ich will mir von niemandem vorschreiben lassen, was richtig oder falsch ist und erst recht will ich mir von niemandem sagen lassen, dass das, wie ich es immer gemacht habe, so jetzt einfach nicht mehr okay ist. Das setzt sich ja in ganz vielen Bereichen fort. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Geist, der zu diesen gesellschaftlichen Friktionen führt, zu diesem Auseinanderdriften der Gesellschaft, dass es einfach Menschen gibt und sehr viele Menschen weltweit scheinbar, die nicht bereit sind, sich zu verändern und die auch nicht bereit sind, reflektiert sich in der Welt und in der Gesellschaft und in ihrem Umfeld zu bewegen und die sich damit schwer tun, anzuerkennen, dass das, was irgendwann mal okay war oder vermeintlich okay war, dass das heutzutage einfach nicht mehr okay ist. So, ne? Und das setzt sich genauso, dass das, wie was in der Gesamtgesellschaft passiert, das setzt sich auch in solchen Szenekreisen fort.
Ja.
Die Diskussionen sind anstrengend einfach, finde ich. Also weil sie oft ja nicht, also gerade wenn sie online geführt sind, halt null zielführend sind. Also
ja, das ist schon eine Gefahr halt. So, genau.
Also, das denke ich so, boah. Also von allen, aber gerade, dann auch von so allen Seiten so, ne?
Halt, ne? Also das ist schon ein Unterschied halt, ne? Genau, da hat man eine freie Bühne halt, ja, die auch nicht direkt reflektiert werden kann halt, ne? Und ja, das ist schon gefährlich manchmal. Im Grunde muss man sich da manchmal ausklinken halt. Es ist nicht zielführend, absolut nicht.
Bist du Beamter?
Nein, ich bin kein Beamter.
Warum eigentlich nicht?
Warum nicht?
Gibt es im Saarland nicht so in dem Bereich.
Gibt's nur noch keinen Scheiß, es gibt überall Beamte.
Nee, aber in unserem Landkreis gibt es nur noch ganz wenige Beamte.
Eben waren es noch keine, jetzt sind es ganz wenige.
Die sind kurz vor der
Rente. Du musst jetzt auch bei der Wahrheit bleiben, wenn du mit uns sprichst. Du darfst die Situation jetzt nicht ausnutzen, indem du jetzt hier die Wahrheit so verschrubbelt. Ne?
Ja, du alter Schwurbler.
Ja.
Nee, ich bin angestellt im öffentlichen Dienst tatsächlich.
Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus?
Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Also mein Arbeitsalltag ist seit zwei Wochen tatsächlich anders. Und 28 Jahre vorher war er relativ ähnlich. Also da war ich in der Kinder- und Jugendarbeit, also sprich in der Praxis tätig, anfangs in Jugendzentren. Vielleicht so 8 Jahre, 10 Jahre und dann als Jugendpfleger mit so thematischen Schwerpunkten, das war mal internationale Jugendarbeit, politische Jugendarbeit, Prävention, Jugendschutz und dann war ich 10 Jahre jetzt bis vor.
Stopp, ganz kurze Rückfrage. Ja, okay. Was ist denn ein Jugendpfleger eigentlich? Ein
Jugendpfleger macht im Grunde auch Jugendarbeit, ist aber nicht an eine Immobilie, sprich ein Jugendzentrum oder Jugendeinrichtung gebunden, sondern macht das übergreifend mit einem regionalen Zuschnitt oder mit einem thematischen Zuschnitt und arbeitet dann mit Kindern und Jugendlichen zusammen oder mit Initiativen oder mit Vereinen oder mit, mit sonstigen Akteuren, genau.
Verstanden. Der Name Jugendpfleger deutet jetzt nicht automatisch darauf hin, was du gerade erklärt hast, deshalb habe ich nachgefragt.
Ja, es ist ein bisschen überalteter Begriff, der bei uns halt irgendwie noch eine Rolle spielt, aber im Grunde nicht aussagt, was man tatsächlich macht. Halt. Und genau, ich war dann thematischen Schwerpunkten dann auch unterwegs, auch ganz viel Jugendkulturarbeit, also Szene Unterstützung, genau, also Konzerte organisieren, das fing auch im Jugendzentrum schon an halt und natürlich, ne, weil das ein Baustein, ist das ein Baustein der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendkulturarbeit, war auch schnell mein Steckenpferd, war natürlich naheliegend, das wollte ich auch, darum ging es, darum habe ich überhaupt in diese Richtung studiert und habe das auch relativ schnell aufgegriffen, aber so aufgegriffen, dass ich halt den Szene, den Subkulturen halt immer Raum gelassen habe, ihre Sachen dort zu veranstalten, mitunter auch mit mir zusammen. Und teilweise waren das halt bei mir dann auch in den größeren Jugendzentren halt auch größere Geschichten. Ich habe es eben jetzt erzählt von Donauzahl, die waren, ja, das war ganz am Anfang eigentlich so, da waren die mit SMM unterwegs und Paratype 11.
Cool, so war ich irgendwann mal gebucht?
Haben wir drin gespielt, war ich aber nicht Veranstalter. Aber ich habe den kennengelernt, ist eigentlich ein ganz netter Mensch gewesen.
Hafti auch?
Nee, das haben wir nie gemacht. Das hätte sich völlig ausgeschlossen. Also cool, der Wasch war schon am Rande des Machbaren. Aber der hat bei uns gespielt. 90er Jahre noch, schätze ich, ja. Nee, und bei mir war es dann halt viel, auch in den kleineren Läden, in denen ich gearbeitet habe, auch viel Punk-Hardcore natürlich halt, wo ich dann natürlich dann selbst den Zugang zu hatte und konnte dann irgendwie privates Interesse und Job halt irgendwie zusammenbringen halt und dann auch ja, größere Sachen.
Aber du hast jetzt nicht so, aber du hast ja nicht in den Jugendzentren denen das jetzt deinen Geschmack dann so aufgedrängt und hast gesagt, ihr müsst jetzt Punk und Hardcore machen, sonst läuft ihr nichts. Genau,
ich habe ganz lang gewartet halt, bis ich mit sowas dann auch angefangen habe. Und zwar habe ich gewartet, bis Leute auf mich zugekommen sind und die gesagt haben, sag mal, ist das auch ein Jugendzentrum, wo wir sowas veranstalten könnten? Mhm. Also Leute, die dann auch auf DIY-Basis halt gesagt haben, können wir euren Laden nutzen, hier Konzerte zu veranstalten halt. Ne? Und aus dem Ding heraus hat sich das dann so ein bisschen etabliert und ich habe dann halt auch ab und zu mal größere Sachen gemacht. Dann auch mal, keine Ahnung, Ignite mal gemacht, Terrorgruppe mal gemacht, Snapcase habe ich mal gemacht, beispielsweise.
Ja, da gab es Drama, ne?
Da gab es Drama, das war dann gar nicht gut.
Ja, was war denn da los?
Das war
Schlägereien.
Ich wurde ja letztens die Sau nochmal durchs Internet getrieben.
Ja,
das war sicherlich auch ein Fehler von mir in dem Jugendzentrum, in dem ich auch selbst gearbeitet habe. Das war relativ überfüllt, weil wir hatten nicht mit so vielen Besuchern gerechnet. Wir mussten dann auch Leute draußen lassen halt so. War einfach also zu
wie viele Leute passten denn da rein? Wie viele Leute waren da? Also kleiner Laden dann wahrscheinlich.
Also ich denke mal, da waren 100 Leute zu viel drin. So ungefähr. Okay. Mhm. Diese Größenordnung. Ne? Mhm. Und haben 3 Bands gespielt. Scheiße. The Hope Conspiracy, heißt die Band so?
Die gibt's auf jeden Fall, ja.
Wir waren mit denen auf Tour und Bushfire, das war die Band von den anderen Crowd of Isolated und jetzt Steak Knife Leuten, genau. Die haben schon gespielt und dann Snapcase und während des Gigs von Snapcase hatten sich irgendwelche Jugendlichen, die vielleicht dort im Wohngebiet, das war so ein bisschen sozialer Brennpunkt, gewohnt haben, russischer Abstammung, einfach den Konzertraum aufgesucht, ohne dass sie irgendwie einen Bezug dazu nehmen. Zur Musik, zur Szene oder sowas hatten. Es ging tatsächlich nur um Ausüben von Gewalt. Mhm. Und haben dann einfach angefangen, Leute zu schlagen. Snapcase hat dann direkt das Konzert unterbrochen und hat sich eingemischt. Also haben mitgeprügelt, versucht, die zu verprügeln, aber die, das waren kampferfahrene Menschen, absolut.
Ganz und dann hast du sie zur Strecke gebracht?
Ich habe die dann alle erschossen, genau. Nee, das ist eskaliert. Das geht weiter. Und ich habe dann später einen Bekannter von mir, der ist bei der Kripo, der ist auch Hardcore-Fan und der war auf dem Konzert inkognito und der hat gesagt, niemand von meinen Leuten, also von Bullen, wäre in diese Schlägerei ohne Komplettausrüstung und keine Ahnung, Gasbewaffnung, Panzer rein. So dieses Ausmaß ungefähr. Ich hatte einen Kollegen, der beim Militär war und, wie soll ich denn sagen, relativ konflikterfahren halt. Ne? Okay. Und der hat es geschafft, mit diesen Leuten zu reden und die nach dem ganzen Gewaltausbruch dann irgendwie aus dem Haus rausgekriegt hat. Aber bei dieser Auseinandersetzung wurde einer von der Band, beziehungsweise es war jemand von Merch oder von Techniker verletzt und Snapcase ist ausgerastet und ist denen durchs Wohngebiet hinterhergelaufen. Weil das konnten sie in ihrer Ehre nicht verkraften. Und dann ist es dann quasi vor dem Jugendzentrum oder im Wohngebiet dann eskaliert und kam dazu, dass der Tontechniker den Kiefer gebrochen hatte und die Tour abbrechen musste. Ich musste die Flüge umbuchen und ganz viel Spaß. So.
Wie geht denn sowas dann danach eigentlich weiter?
Wie geht denn sowas dann weiter, genau? Die Band musste dann ein Konzert in Paris absagen.
Nee, eher so für euch vor Ort, so dass für die Band irgendwie klar Verletzungen.
Ja, für uns vor Ort war das, ich hatte ganz viel übel Stress halt. Also mit Versicherung, mit Justiz natürlich rauszubekommen, wer da, es wurden Aufnahmen gemacht, wurde auch damals schon, hat irgendjemand das gefilmt gehabt. Und,
okay.
Aber man hat die nie zur Strecke gebracht, man hat nie rausbekommen, wer das war. Das waren keine Leute aus diesem Umfeld.
Oder so. Also die hattet ihr vorher auch nicht wirklich, ihr kanntest die
niemand auch nicht sehen,
niemand hat die vom
ja. Krass. Okay. Das war ganz, ganz übel. Ich hatte dann auf der Arbeit natürlich total viel Stress. Warum hast du mich nicht gehabt? Warum waren da zu viele Leute drin? Warum war es jetzt halt glaube ich, auch niemand mehr an der Kasse. Das war schon, wie gesagt, Snapcase hat dann als dritte Band schon angefangen.
Macht man die Kasse irgendwann ja dicht.
Ne? Die Kasse dicht halt, ne? Und und hatte dann auch, ich muss gerade überlegen, wer hat das Booking gemacht? Destiny, genau. Mhm. Und hat dann auch ganz viel Stress mit Archie und Dave. Genau. Mhm. Im Nachhinein, ja. Drittens.
Was kann man denn überhaupt machen also ist das eigentlich was immer und überall passieren kann?
Das habe ich nie in meinem Leben vorher erlebt und danach auch nie wieder.
Na gut, dass irgendwelche
auch mal so eine Situation einschätzen kann, man hätte vielleicht mit einer Security-Truppe von 15 Leuten, die alle super professionell sind, vielleicht hinbekommen, ich weiß es nicht.
Also, wie viele Leute waren das denn?
5, 6, schätze ich. Aber.
Und da waren in dem Saal waren über 100 Leute zu viel. Also da müssen ja ein paar hundert Leute gewesen sein. Und die paar hundert Leute haben diese 5, 6
nicht im Griff gekriegt. Ich kann ich mir heute auch nicht mehr vorstellen, halt, dass das so passieren konnte. Wie gesagt, der Bekannte von mir, der bei der Kripo arbeitet, der hatte gesagt, nee. Ich habe auch gesagt, wieso ist da niemand drauf? Oder hat versucht oder hat gesagt, nee, niemand von uns hier vom SEK oder was würde da reingehen, ohne
ja, ungefährlich die einfach.
War so krass. Also ich habe einmal so was Ähnliches auf einem Hardcore-Konzert bei uns, bei Crowd of Isolate erlebt in Frankreich, wo das Konzert gestürmt wurde von Hooligans und da haben sich 200 Leute hinter einer Tür versteckt und niemand hat getraut. Das waren nur zwei Personen, diese Hooligans. Ja. Und unser Schlagzeuger, der ist raus und hat eingedroschen auf den einen und hat ihm in die Eier getreten. Und der Mensch hat nur gelacht. Also der war irre halt. Und dann haben wir uns weiter versteckt halt. Und dann kam die französische Gendarmerie. Also wir sprechen, Armin war da auch mit auf dieser Frankreich-Tour. Und ja, die sind nicht zimperlich in Frankreich, die Gendarmerie. Das war dann auch gar nicht schön. Wir haben nicht gespielt, wir haben nur Soundcheck gemacht. Und wir waren in Le Havre am Atlantik, ganz weit weg. Und ja, in so einer Situation, also an der Geschichte habe ich ganz lang geknabbert.
Glaube ich.
Ja, genau. Nichtsdestotrotz habe ich ganz viele Konzerte gemacht in der Zeit und auch mit anderen Szenen zusammen. Also das hat sich nicht nur auf die Punk-Szene beschränkt, sondern auch so ein bisschen auf die Underground-Rap-Szene, Elektronik-Szene. Habe ganz viel mit der Skateboard-Szene zusammengearbeitet, mit Graffiti-Leuten in Saarbrücken, also war immer so mein Steckenpferd halt irgendwie, ja, so ein subkulturelle Bestrebungen in der Stadt zu unterstützen. Ja, und dann habe ich 10 Jahre Leiter, genau, ich gehe nur auf meinen Job zurück, 10 Jahre Leiter, der, also quasi der Chef der Mitarbeiter in den Jugendzentren. Und jetzt mache ich seit 2 Wochen einen ganz anderen Job, nach 28 Jahren tatsächlich, in der gleichen Abteilung, beschäftige mich jetzt mit so Rechtsanspruch für Kindergartenplätze und Ganztagsgrundschulen, ganz anderer Job.
Das klingt ein bisschen langweilig.
Oh, das ist okay. Das passt. Ja. Das ist für mich jetzt im Moment gar nicht langweilig, ganz im Gegenteil, weil ich überhaupt keine Ahnung habe.
Weil du so viel lernen musst.
Genau, ich muss ganz viel lernen halt und habe auch gar nicht die juristischen Grundlagen, um da alles zu verstehen, aber ich fuchse mich rein. Das dauert nur noch 3 Jahre.
Wenn jetzt Leute überlegen, Sozialarbeiter, Arbeiterin, Jugendpfleger, Jugendpflegerin zu werden, würdest du das empfehlen? Guter Job?
Ja, ich würde es empfehlen, wenn man eine gewisse Vorstellung davon hat oder eine gewisse Vision davon hat. Das war die ganze Zeit mein
was,
Job.
Was braucht man für eine Vision denn?
Ich habe jetzt mach's einfach mal ein Beispiel fest, halt an meiner eigenen beruflichen Biografie halt einfach zu sagen, ich will irgendwie was zurückgeben. Mir hat Jugendarbeit, mir hat Jugendzentrum ganz viel gebracht halt, ne, für die eigene Sozialisation halt und das wäre was ich auf den Weg bringen will halt. Ne. Und ich habe einen bestimmten Schwerpunkt sogar. Ich bin mehr so der Mensch, der im kreativen Bereich arbeitet. Ich bin mehr der jugendkulturelle oder erlebnispädagogische und das möchte ich mit Jugendlichen letzten halt und wieder rausgehen und sagen, okay, ich habe da was erreicht. Und kann nach ein paar Jahren sagen, okay, das und das habe ich mir damals vorgestellt, als ich in den Job rein bin, das konnte ich auch irgendwie erreichen halt. Und das war auch die ganze Zeit mein Job. Ich habe die ganze Zeit Studenten halt begleitet, die in den Beruf rein sind, die als Werkstudenten bei uns angefangen haben und habe versucht, die zu begeistern. Ist mir nicht bei allen gelungen, aber bei einigen, hoffe ich. Ja, ich kann nur dazu raten, ne, wenn man irgendwie eine Vorstellung hat und dafür brennt, dann soll man das unbedingt machen. Und man kriegt, also zumindest bei uns, kriegt da immer einen Job, das ist total gut im Moment. kriegt auch Geld.
Aber es wird ja häufig, oder so nehme ich das zumindest wahr, dass gerade dass ja auch sehr viel gespart wird überall an allen Ecken und Kanten. Ja. Also auch gerade jetzt so, was so soziale Jugendeinrichtungen und so weiter anbelangt. Wie desillusionierend ist das auch? Mhm. Also jetzt wenn irgendwie Gelder gestrichen werden, wie einschränkend ist das für deine Arbeit und für das, was du damit dann so erreichen willst? Mhm.
Einschneidend ist auf jeden Fall halt immer, wenn Gelder gekürzt werden, dazu kann ich auch nochmal gleich was sagen, aber ist halt immer, dass man sieht von außen, von Politik und Verwaltung kommt das natürlich welchen Stellenwert Kinder- und Jugendarbeit hat. Es gibt gewisse Pflichtaufgaben, wie jetzt Kindergärten oder Schulen halt, für die ist Geld da. Das ist auch total wichtig. Bildung ist total wichtig, aber auch zu Bildung gehört, aber auch informelle Bildung, die halt in Kinder- und Jugendeinrichtungen stattfindet halt. Und der Stellenwert, der zeigt sich dann oft halt an diesen Kürzungen halt, wie viel Wichtigkeit man dem Ganzen dann zumisst halt. Und manchmal ist es halt total wenig halt. Wobei ich jetzt von meinem Standpunkt, ich arbeite beim Landkreis, bei der Kommune halt, da wurden auch, gab es auch Kürzungen von 10%, jetzt auch nochmal ganz aktuell im letzten Jahr. Aber wir können uns nicht beklagen, ich kann es ja einfach sagen, für die kommunalen Jugendzentren zumindest gilt, dass da immer noch genug Geld da ist im Budget, was Personal angeht und was auch Sachkosten angeht. Halt. Für die Jugendzentren, Selbstverwaltung, da gibt es im Saarland komischerweise ganz viel, ich glaube 120 Stück Jugendkassen und Jugendzentren für so ein kleines Flächenland, da wird es dann oft schwierig halt, ne? Dass die müssen dann gucken, wo kann man Förderanträge stellen, die müssen dann uns herantreten, wie können wir uns irgendwie finanziell unterstützen halt, ne? Und das finde ich dann gerade so in den kleinen Orten, in den ländlichen Gebieten ist oft sehr schade, weil es da engagierte Leute gibt und da habe das dann natürlich an der Kohle halt, die das irgendwie weitermachen können, da richtig gut weitermachen können. Das finde ich halt auch erschreckend halt, dass dem nicht so viel beigemessen wird.
Gibt es eine Sache, wo du, die du auf den Punkt bringen kannst, die dich frustriert in deinem Job?
Nee.
Gut, okay, Antwort, das ist ja beantwortet.
Also ich spreche jetzt mal für den Job als E-Mail-Arbeiter, bei den anderen kann ich noch nicht so viel sagen, weil ich das sehr kurz. Was mich frustriert in dem Job, nein, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich habe da ja auch jetzt den Entschluss gefasst gehabt, mir geht es da eigentlich gut, ich mache den Job gerne halt, ich mache seit 28 Jahren den Kram, ich weiß auch von was ich rede halt, ich bin da so ein bisschen free halt, ne, und ich kann das oder so, ne? Aber ich muss jetzt trotzdem mal was anderes machen. Ich werde jetzt noch bis zur Rente noch 10 Jahre arbeiten. Ich müsste einfach mal noch was anderes machen. Ich brauche noch irgendwie eine Herausforderung. Aber mir hat das, was ich die ganze Zeit gemacht habe, total Spaß gemacht. Mir bis zum Ende halt. Aber ich mache jetzt trotzdem was anderes. Ne?
Gut. Genau.
Aber frustriert hat mich nie was. Also ich hatte da auch nie die Illusion halt, dass ich da die heile Welt in einem Jugendzentrum herstellen kann, halt, ne? In dieser Bubble. Und wenn du diese Illusion nicht hast, dann wird auch nicht so schnell enttäuscht. Halt, ne? Natürlich ist man manchmal enttäuscht.
Jobs, wir haben hier im...
Das ist Tagesgeschäft, ja.
Jobs, wir haben hier im Skript, haben wir, ist das ein Höreranfrage von Patrick?
Ja. Patrick, ja, wir hatten so ein bisschen gefragt, ob es noch Fragen gibt. Da kam die Frage, aber ich finde, du hast es so ein bisschen schon beantwortet. Mhm. Wie politisch sollte Jugendsozialarbeit sein oder Jugendarbeit sein?
Definitiv.
Ja.
Wird immer politisch sein halt, ne?
Ich würde mal sagen, Jugendarbeit ist von ihrem Grundgedanken, wenn man so die historische Entwicklungsgeschichte betrachtet, nach dem Zweiten Weltkrieg schon per se politisch. Weil es ging von Anfang an ganz klar um demokratische Bildung oder politische Bildung in dem Bereich. Und Jugendzentren sind Räume, in denen man sich im Grunde durch das Mitmischen politisch engagieren kann und ja, sowas wie ein Demokratieverständnis durch das Mitwirken erlernen kann.
Aber es ist ein bisschen auch die Frage, was ist denn nicht politisch, außer gleichzeitig, ne, so ein bisschen?
Genau, es ist im Grunde alles politisch halt. Und das habe ich auch immer von den Jugendarbeitern, also solange ich da Vorgesetzter war, auch immer erwartet, dass man sich halt mit dem politischen Tagesgeschehen auch irgendwie Firmen und eine Expertise macht halt, um auf keine Ahnung, auf Antisemitismus bei hauptsächlich muslimischen Jugendlichen im Jugendzentrum reagieren zu können, um da halt mit denen auch ins Gespräch zu kommen, nicht um den Zeigefinger auszupacken, halt, sondern halt auch, um selber gut aufgestellt zu sein. Ne? Und na klar, das sind so Baustände wie Antirassismusarbeit und ja, diese ganzen Präventivsachen sowieso bei uns mit konzeptionell verankert halt. Und die sollten sich auch in politisch kann auch sein mit Jugendlichen oder jungen Männern irgendwie ein Wochenende eine Jungsfreizeit zu machen. Das kann sehr politisch sein. Ne? Mhm. Ja. Den Anspruch sollten wir auch ständig irgendwie im Hintergrund haben.
Was kontrolliert euch da eigentlich irgendjemand diese politische Ausrichtung?
Klar, natürlich. Ja. Also kann jetzt nur für uns sprechen. Ich denke, in den meisten größeren Kommunen ist es genauso, dass sie das Jugendzentrum nach einem Konzept, das es selbst arbeitet, eine Jahresplanung macht quasi und bestimmte Dinge daran festlegt, sowohl inhaltlich als auch organisatorisch, als auch jahresplanerisch halt. Und dann gibt es natürlich auch immer ein Fachcontrolling halt. Und das ist über die unterschiedlichen Abteilungen dann auch abgesichert, dass man da nochmal genau hinguckt halt. Dass in diese Richtung dann auch gearbeitet wird. Aber natürlich kann niemand den Jugendarbeiter vor Ort, der vielleicht in seinem Haus ganz alleine oder nur mit anderthalb Stelle arbeitet, tagtäglich kontrollieren, nee. Was hat er wirklich getan halt.
Ja.
Letzte kurze Frage dazu, ist das dann, müsst ihr dann praktisch...
Ich glaube, wir haben Gurke verloren. Bei mir ist er eingefroren.
Nee, jetzt bewegt er sich wieder.
Ja, ein bisschen.
Bewegt sich wenig.
Jetzt Gurke? Bewegt er sich wieder.
Gurke?
Wir hören dich nicht mehr.
Nee.
Er hört uns, glaube ich, auch nicht mehr.
Nee. Es würde auch helfen, wenn er versuchen würde zu sprechen.
Nee, wir hören ihn nicht mehr, komischerweise.
So, also nur für unsere ZuhörerInnen, Gurke ist gerade eingefroren. Wir sehen ihn noch im Bewegtbild, aber er spricht nichts. Und er hört uns auch offensichtlich nicht.
Nee, er hört auch nichts, genau, schreibt er uns gerade hier im Chat. Mysteriös. So, wir lassen ihn noch mal kurz einwählen.
So. Ich schreibe ihm jetzt raus, Ausrufezeichen und wieder rein.
Ich bin's anstrengend heute, Christopher.
Was?
Den Abend für mich so schuldig.
Ja, das ist nicht meine Schuld, Jobst.
Nee, doch, nee. Irgendwie schon.
Nee, ja.
Das würden wir wohl nochmal hören dürfen. Liegt ja so ein bisschen die ganze Zeit auf uns sogar, aber das ist.
Was hast du?
So im Pendant zum, das würden wir wohl nochmal sagen dürfen. Das würden wir wohl nochmal hören dürfen.
Ja.
Darf ich auch keine Bild-Zeitung lesen?
Also, du darfst alles. Aber ich würde mich auch wundern, wenn du es tust. Also ich es ist halt immer die Frage des Ausmaßes, ne? Und wie schlimm sowas ist. Hier ist ein gutes Beispiel, die Bild-Zeitung. Also aber ich finde, man sollte sich Wenn du an der Bushaltestelle eine Bildzeitung findest und da drin liest, würdest du dir die kaufen? Finde ich das schon auch.
Manchmal im Urlaub habe ich mir auch schon mal eine Bildzeitung gekauft. So. Burke, bist du wieder da? Wir hören dich immer noch nicht. Was ist da los? Der hat einfach sein Mikro kaputt gemacht.
Vielleicht mal Stummschaltung. Stumm.
Nee. Das knackt ja irgendwas.
Ausmachen.
Ja, warte.
Jetzt geht's wieder?
Yes.
Du müsstest sprechen, damit wir es
überprüfen. Ja, ich höre ihn.
Geht's jetzt wieder? Ja. Ich hab's jetzt einmal.
Ich höre dich.
Okay, gut, prima.
Das aber du nicht, doch.
Doch, ich höre ihn auch.
Okay, gut.
Okay, prima.
Niemand weiß, was da los war.
Wer kauft sich die Bildzeitung im Urlaub?
Ich? Oder hab schon mal?
Ja. Also ich habe mir auch schon mal, ich bin da jetzt auch kein Heiliger, ich habe mir in meinem Leben auch schon mal
eine Bildzeitung gekauft.
Ja, aber das kann man tatsächlich an einer Hand abzählen, vermutlich.
Wahrscheinlich auch.
Das ist ja ein richtiges Geständnis. Ich gestehe immer nur, dass ich im Getränkeshop, wenn ich an der Kasse warte, dass ich immer die Titelseite und manchmal auch dann einmal so umdrehe, damit ich unten das auch noch lesen kann. Das gestehe ich dann manchmal.
Aber ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich da jetzt gerade reflektiere, das mache ich dann tatsächlich um
Voyeurismus, oder?
Nee, einfach auch um zu. Also das ist ja auch ein Spiegel von einem Weltbild von einer relativ großen Bevölkerungsschicht.
Ja, genau.
Und zu wissen,
dass es das gibt.
Nee, nicht, dass es das gibt, aber auch das mal sich da, auch da mal mit diesem Weltbild zu beschäftigen. Mhm.
Nee, bei mir ist es immer nur so, dass ich immer nur denke, das gibt's ja wirklich. Da steht ja tatsächlich da. Jetzt ticken die alle so und genau so greifen die das auf. Jetzt weiß ich wieder, woher es kommt. Ich muss immer, das ist auch so eine Reflexion halt, ne? Immer nur mal so auf so einen Standpunkt bringen halt. Ah ja, stimmt. Von daher kommt das halt. Ne? Und das dann immer so in so Abständen passiert nur alle 2 Jahre mal oder so. Ne? Und ich, was ist denn das? Ich denke dann immer, das gibt's ja wirklich.
Das gibt's wirklich. Ich habe eine ganz andere Frage nochmal.
Ja.
Hast du irgendein
Ob er Beamter ist?
Nein, hast du irgendein Hobby?
Ob ich ein Hobby habe?
Jetzt nichts, das nichts mit Musik
zu tun hat.
Nee, irgendwie sowas.
Ja, tatsächlich.
Makramee oder so.
Nee, ich habe tatsächlich so mehrere Hobbys halt. Ne? Also,
ja, komm.
Dann nur ganz kurz aufzählen.
Rennradfahren.
Erstens.
Ja. Laufen.
Zweitens.
Yoga.
Auch. Drittens.
Genau. Und dann mache ich mal Siebdruck. Ja, das reicht schon, glaube ich.
Gut, hast du ein Lieblingsbuch?
Lieblingsbuch? Tausende.
Eins, grad, nur eins.
Ich habe gerade mehrere Tage damit verbracht, nur die Bücher wegzubringen.
Nee. Nicht was, wie du weggebracht hast und was du ein Buch nennen jetzt.
Sich okay. Überlegen.
Skippen wir. Hast du einen Lieblingsfilm?
Der erste Film, der mich irgendwie gecatcht hat.
Nicht der erste, Lieblingsfilm. Nee. Nur Lieblingsfilm. Nicht der erste, der dich gecatcht hat, Lieblingsfilm. Du musst die Fragen jetzt beantworten. Wir sind zu fortgeschrittenen Stunde.
Wenn die Gondel Trauer tragen?
Gut, das ist ein Film, reicht.
Gut, okay.
Bist du Gamer?
Was will
Gamer. Ich? Bist du Gamer? Gamer.
Nur, noch nie in meinem Leben ein Computerspiel gemacht. Keine Ahnung.
Gesellschaftsspiele?
Ja, klar.
Welche?
Boah.
Eins.
Spiele auf Backgammon.
Eins.
Backgammon. Ganz viel.
Was ist das wichtigste Haushaltsgerät in der Küche? Eins.
Messer.
Gut.
Und welches technische Gerät braucht man nicht in der Küche?
Was man braucht?
Oder sollte?
Eine Siebträger-Kaffeemaschine brauche ich unbedingt. Das ist das Wichtigste eigentlich.
Okay.
Was ist das Sehnsuchtsküchengerät?
Gar keins. Noch eine bessere Siebdruckmaschine. Siebträgermaschine, genau. Eine richtig gute. Ja, ganz viel Geld von Manufaktum. Was?
Siebdruck-Treckermaschine? Was
ist das? Siebträgermaschine.
Siebträgermaschine.
Was ist denn das?
Kaffee. So eine professionelle Barista-Kaffeemaschine.
Okay, verstehe. Mhm.
Genau.
Meins ist ja ein Salamander.
Das halte ich für Quatsch.
Was ist ein Salamander denn?
Das ist das beste Küchengerät, was niemand in der Privatküche hat.
Mhm. Was macht man mit?
Da kann man, Gerichte so von oben mit Hitze.
Cool. Mhm. Wie ein Dampfgarer, nur in.
Nee, was auch von so ein bisschen warm hält oder sowas.
Genau,
oder?
Das kann man. Kann
ein Grill von oben.
Genau, ein Grill von oben.
Hört sich gut an. Genau.
Aber wofür würdest du das benutzen?
Wofür?
Ja.
Ja, um sowas von oben zu überbacken oder um sowas nochmal so warm zu halten.
Das kann auch dein Herd auch, oder nicht? Dein Ofen.
Nee, aber das kann man da so schnell so reinschieben. So, ich finde das, wenn ich sowas in Profiküchen sehe, denke ich immer so, ach, das hätte ich gerne.
Okay.
Lieblingsbuch, vielleicht habt ihr eben gefragt, Milan Kundera.
Okay.
Unerträglich leicht kann es sein. Könnte ein Lieblingsbuch sein. Aber wobei ich Bücher selten mehrmals lesen.
Ich hätte gerne auch, das sind auch spontane, ist schwierig, ich weiß, spontane Antworten für 3 Songs, die wir auf unsere neue Playlist packen. Das erste, was dir einfällt, jeweils. Bester Song aus dem Saarland.
Bester Song aus dem Saarland. Bah. Mach da sowas nicht. Too Bad, Anthem Machine.
Okay, ich hoffe, das gibt's auf Spotify. Ja. Wir haben nur das Spotify.
Denke ich, ja.
Okay.
Oder wenn es das nicht gibt, Steak Knife, $2 Haircut.
Gut. Mhm. Eins von beiden packen wir drauf. Oder kommen beide. Wir sind mal nicht so. Die beiden besten Songs aus dem Saarland sind das einfach.
Und kein Band, in der ich mitgemacht habe. Okay.
Da kommen wir noch zu. Pass
egal.
Auf.
Egal.
Ja, zweites, ein Song, den alle aus deiner Familie, du, deine Frau, deine Kinder
kennen.
Gut finden.
Gut finden, Joe's Drummer in the Mescaleros, Coma Girl.
Okay. Und dann der Song, ein Song, den du gut findest, bei dem du singst.
Bei dem ich singe?
Mhm.
Crowd for Iceland, We All Need a Place.
Okay. Dankeschön.
Dankeschön.
Beispiel.
No. Letzte Frage schon, Christopher?
Nee, ich hätte noch eine Frage. Gut. Gucke, wenn ich dir einen Wunsch erfüllen könnte, und ich kann viele Wünsche erfüllen, was wäre das? Jetzt auf den Punkt, ein Wunsch.
Ein Wunsch.
3, 2, 1.
Soll es was mit der Band zu tun haben?
Keine Rückfragen.
Was? Okay, Trust Issues, 2 Wochen Tour durch Europa. 3 Wochen.
Was soll ich damit dir? Soll ich die organisieren? Soll ich die bezahlen? Genau. Soll ich die
buchen? Alles organisieren. Alles organisieren, buchen. Du bist der Booker.
Okay.
Machst du das jetzt, Christopher?
Nee.
Der fängt jetzt morgen an.
Ist doch hier kein Wunschkonzert, ne? Das war ja nur eine Frage.
Habe ich jetzt auch so rausgehauen. Genau. Genau.
So. Ich jetzt, in Anbetracht der Zeit, ich werde langsam echt müde.
Ja, so lange war ich schon lange nicht mehr wach. Ja. Ich gehe auch immer früh ins Bett.
Was würde der 15-jährige Gurke über den Herrn Hammer denken, wenn er den jetzt treffen würde?
Der wird denken oder der wird fragen, und du warst früher auch mal cool irgendwie?
Nee, Gurke, die Frage war nicht, was fragt er den, was denkt er? Du musst bitte Jobs Fragen präzise beantworten. Was denkt er? Nicht, was fragt er ihn?
Der denkt über den, also der Jüngere denkt über den Eltern, so rum. Ne?
Ja.
Denkt über den Eltern. Und du denkst, du kommst noch so ein bisschen jugendlich rüber, oder was? Ha, ha, ha. Was will er da mit euch?
Hat er recht damit?
Nö. Aber das hätte der 15-Jährige auf jeden Fall gesagt. Wahrscheinlich noch viel Schlimmeres. Genau.
Und was würdest du dem 15-Jährigen noch so mit auf den Weg geben? für seinen Lebensweg?
Was würde ich den 15-Jährigen mit auf den Weg geben? Vergiss nie deine Ideen und folge deinen Träumen. Aber ist ganz dumm, aber ist tatsächlich.
Nee, das war jetzt ein Kalenderspruch. Du musst ihm jetzt eine
Sache. Lass dich nicht von deinem Weg abbringen.
Gut. So, du musst ihm jetzt noch eine Sache ins Ohr flüstern, die er anders machen soll, als du sie gemacht hast.
Lass dir mehr Zeit für die Dinge, die dir wichtig sind. Das stimmt auch.
Das Gespräch, Gurke.
Vielen Dank.
Danke, vielen Dank euch.